Das Wichtigste an einem System ist nicht, wie es funktioniert, sondern wie es versagt. Wir können das unsinkbarste Schiff der Welt bauen, doch wenn wir es nicht mit Rettungsbooten ausstatten, ist es am Ende die Titanic. Ein neues, gutes Internet ist folglich nicht bloß ein System, das reibungslos läuft, in dem Menschen Dienste und Produkte entwickeln, mit denen sie uns glücklich machen wollen. Es ist vielmehr ein System, das gut versagt. Ein System, das es uns ermöglicht, auszusteigen oder Dinge zu ändern oder die Anbieter zu regulieren, wenn Fehler passieren oder wenn innerhalb der Unternehmen jene Kräfte die Oberhand gewinnen, die das Angebot bewusst verschlechtern, um höhere Gewinne zu erzielen. Und es handelt sich um ein dynamisches System, denn eine Utopie gibt es nicht. Jedes noch so perfekte System ist äußeren Schocks ausgesetzt, die seine Perfektion zunichte machen. Eine Zivilisation mag absolut makellos funktionieren und ist dennoch anfällig für zoonotische Seuchen und Pandemien, Flüchtlingskrisen, Waldbrände, Meteoriteneinschläge oder Tsunamis. Es genügt also nicht, das System lediglich zum Laufen zu bringen. Man muss es so gestalten, dass es sich an die Art und Weise seines Versagens anpassen kann. An all jene neuen Herausforderungen, die im Laufe der Zeit entstehen. Cory Doctorow im Interview mit Vera Linz. Mehr demnächst auf dem YouTube-Kanal von Vera Linz. Talk Techbook.
Die Medienhölle. Never gonna give you up. Der Podcast mit Jörg Wagner und Philipp Nitsche.
Und damit herzlich willkommen zur Ausgabe 22 der Medienhölle vom 24. Mai 2026. Und wir werden weiter gleich durch die Wandelgänge der Station in Berlin schreiten bei der Republika 2026.
Ja, und auch nochmal von mir ein herzliches Willkommen. Mensch Jörg, ich habe ja so ein bisschen ein schlechtes Gewissen. Ja, du hast dir die Republika gegeben, mal wieder dick, fett. Es ist ja nicht nur die Medienhölle, sondern für mich...
Wo warst du? Ich habe dich nicht gesehen.
Ich muss dir ehrlich sagen, ich war ganz froh, dass ich dieses Jahr mal nicht dabei sein musste, weil es ist für mich nicht nur ein Teil der Medienhölle, so eine Veranstaltung, sondern auch eine Weihrauchhölle, wenn die Leute sich dann in ihrer Selbstzufriedenheit da drin baden. Und letztes Jahr hat mir eine Sache wirklich den Rest gegeben, das war Dennis Horn. Ich finde ihn als Menschen toll, als Programmgestalter, jetzt einige Jahre von 1Live, aber eine Traube von Menschen um ihn herum, die da rumgeschleimt haben, aber wirklich hart, und da denkt man so, nee, das ist mir zu würdelos, oder Leute, die wirklich den Michel Friedmann angebetet haben, und es hat mich so gestresst, ich war tagelang kaputt, und dann war ich so glücklich, dass ich dieses Jahr arbeiten musste, aber ich habe ein sehr schlechtes Gewissen gehabt, dass du denn quasi die ganze Zeit da rumgeturnt bist, zwei Tage, da richtig viel Laufpensum auch.
Also man kann ja zur Seite springen und diese Verehrungskultur muss man ja nicht mitmachen. Wir werden gleich sehen, dass ich beim Digitalminister quasi Groupie gespielt habe. Ich habe da ab und zu mal das Mikrofon reingehalten und er ging da von Stand zu Stand. Das war so wie Leipziger Frühjahrsmesse mit Erich Honecker, bloß unter anderem Vorzeichen. Naja, es ist schon
die Härte, mein Lieber. Leipziger Frühjahrsmesse.
Ja, nee, das ist das, was man früher mal im Fernsehen sah. Einschließlich von der ARD eingefangen, Lothar Löwe, Fritz Pleitgen und so. Und dann ließ sich der große Vorsitzende so Dinge erklären. Das Prinzip ist ja ähnlich, dass jemand, der Verantwortung, politische Verantwortung trägt, sich mal an der Basis erkundigt, was es so alles gibt, weil derjenige, also unabhängig jetzt davon, ob das Landwirtschaftsmaschinen sind oder ob das Digitalpolitik ist oder sonst was, man kann ja nicht alles wissen. Also ich wollte das gar nicht diffamieren, ich wollte nur sagen, dass das Prozedere war so ähnlich. Ich kam mir dann so vor wie jemand, der so eigentlich auch irgendwie stört, der sein Mikrofon so zwischen die Münder hält. Aber ich habe am Rande auch noch ein paar Interviews geführt. Also insofern lasst euch überraschen, was ich da noch so ein bisschen eingesammelt habe.
Jetzt klär mich doch mal auf, mein Lieber, was ist, oh, ich rede mal so schön in diesem PR-Sülzendeutsch, ja, was ist der latest shit, was war der Merger hier auf dieser Never Give You Up Republika 2026, was hast du da mitgenommen, oder hast du gedacht, ah Mensch, das ist ja wieder die Soße, wie ich sie die letzten 30 Jahre gehört habe?
Nee. Mich hat eigentlich interessiert, und da kann ich auch schon ein bisschen hinweisen, teasen auf Markus Beckedahl, Miterfinder der Republika, der nun 19 Jahre später immer noch kein Glasfaser hat. Und Leben im Netz hieß, glaube ich, die erste Ausgabe der Republika, und das ist erstaunlich, wie zähflüssig Entwicklung ist. Und das aus seinem Mund nochmal authentisch zu hören. Und vor allen Dingen 19 Jahre, nächstes Jahr 20 Jahre. Was wird da wohl passieren? Ist das Format tot? Muss es überarbeitet werden? Gibt es quasi eine Neuauflage?
Das Format Republika meinst du jetzt, oder?
Ja, okay. Genau. Mhm. Manche sagen, das sei ja tot, ne? Und sobald ARD und ZDF irgendwo einreiten, ist das Format tot.
Das hast du jetzt gesagt. Ich sag das. Aber ich muss dir sagen, also die Republika ist mir 10-mal lieber als die OMR. Bei der OMR möchte man wirklich nur noch mit Insektenspray durchgehen, das geht gar nicht. Und da gibt es schon letztes Jahr alleine dieser Vortrag von Marie Bröckling, ich habe ja hier auch an der Medienhölle drauf hingewiesen, der hat mich sehr bewegt. Also man findet auch immer wieder dort wirklich tolle und spannende Vorträge und es lohnt sich auch immer wieder dorthin zu gehen. Nur, was ich mir so wünschen würde von der Republika, dass auch Leute, die dorthin gehen, nicht nur ihr PR-Gesicht aufsetzen, sondern auch wirklich mal, dass man mit denen mal offen bilateral reden kann. Da bin ich so oft eben halt auch als Reporter fürs Medienmagazin damals gegen Wände gerannt und das, ich finde das so ein bisschen schade. Es ist aber nur meine persönliche Empfindung. Mir ist die 10-mal lieber als die OMR.
Was heißt PR-Gesicht? Das ist, jeder versucht irgendwie um Aufmerksamkeit zu kämpfen, um seine Ideen nach vorne zu bringen und das ist, finde ich, legitim, dass man da so ein gewisses Ausblenden von Kritikpunkten mitbringt, sondern sagt, wir sind die Besten, wir sind die Größten, wir haben die beste Suchmaschine zum Beispiel. Ich stelle da niemanden vor, der an mir völlig vorbeigezogen jahrelang schon eine europäische Alternative aufbaut. Das ist so, ja, das ist eine Werbeveranstaltung, das ist wie eine Messe, deswegen auch dieser Vergleich mit der Frühjahrsmesse. Und links und rechts finden dann eben interessante Podiumsdiskussionen statt, wobei man sagen muss, dass was heißt interessant? Also wenn man sich das ganze Jahr schon über für diese Themen interessiert, dann wird man vielleicht nicht viel Neues entdecken. Ne? Aber es gibt ja genügend Leute, die die Ticketpreise bezahlen, weil sie nur einmal im Jahr dieses Event besuchen und dann wieder in ihre Bereiche zurückdriften. Für die ist das möglicherweise dann neu. Für
naja,
mich
gut,
war
wenn man,
da vieles schon bekannt.
Wenn man gewisse Business-Termine auch dort vor Ort plant und dann 2-3 Stück bündeln kann, dann macht das natürlich wieder Sinn, das ist total klar. Und das eine Thema, was ja du angesprochen hast hier, dass Markus Becke da kein Glasfaser hat, das ist ja eine Geschichte, die betrifft ja uns als Menschen der Medienhölle unmittelbar, beziehungsweise dich. Ich habe ja ganz oft Internetabbrüche gehabt. Wir haben jetzt, also ich habe hier Satelliteninternet von einem US-amerikanischen, wie sagen wir mal ein bisschen frech, ich sag's mal ein bisschen frech, Oligarchen. Ja, wir nennen seinen Namen lieber nicht, ja. Aber seitdem funktioniert das wenigstens einigermaßen, dass du nicht die ganzen Abbrüche an deinem Schnittprogramm irgendwie mühselig zusammenzotteln musst. Also insofern, ja, es ist erschreckend, ne? Dass andere Städte, Länder haben da 10-mal besseres Internet als Deutschland.
Was aber nicht so gut aussieht. Unser Internet sieht eben gut aus, weil es unter Putz liegt. Und wenn man dann in südosteuropäischen Ländern unterwegs ist, da wickeln die das eben 2-3 Mal ums Haus, so das Kabel, das leichte Feld. Kabel und dann geht's weiter zum nächsten Haus. Das hat auch so ein bisschen Favela-Charme aus Brasilien, wo das ähnlich aussieht, aber es funktioniert wenigstens. Ne?
Ja, vielleicht, es wäre schön, wenn das bei uns dann etwas besser mit in hübsch funktionieren würde, etwas schneller, ja. Aber ja, interessant. Also, obwohl, nee, ich muss sagen, in Brandenburg gibt es interessante Initiativen von einigen kleinen Städten, die dann wirklich das Glasfaserangebot extra dafür nutzen, damit eben halt nicht ihre Stadt ausstirbt, sondern die Leute dort bleiben, dort ihr Homeoffice aufziehen können. Also insofern ist das schon eine interessante Entwicklung. Insofern bin ich auch total gespannt, was du uns da mitgebracht hast.
Dann thematisch, weil du schon Brandenburg angesprochen hast, startet wieder der Medienparcours der Medienanstalt Berlin-Brandenburg. Und zwar in Berlin und Brandenburg am 6. Juni in Eberswalde, erster Tag. Und wir waren schon mal vorab in der Medienanstalt in der kleinen Präsidentenstraße am Hackeschen Markt Und haben wen interviewt?
Wer war's? Wir haben mit Tim Bosse gesprochen. Das ist also der Mensch bei der Medienanstalt Berlin-Brandenburg, der sich um Ausbildungsthemen kümmert, vorrangig für Alex Berlin, der auch sehr engmaschig zum Beispiel Couch FM betreut. Das ist das Studentenradio von Berlin und Brandenburg, was also in Berlin und auch im Medieninnovationszentrum Babelsberg produziert wird. Und ich habe mit ihm schon öfters zu tun gehabt. Das ist ein wirklich toller Mensch. Er war auch schon damals im Medienmagazin zu hören. Und er erzählt uns, was es mit der Talkbox auf sich hat, wie man also da auf die Bürger mehr zugehen möchte, ein niedrigschwelliges Angebot schaffen möchte, seine Meinung, seine Sichtweise auch irgendwie kundzutun. Ich finde das interessant, was er uns da auch so zu sagen hat.
Und dann am 26. Mai, kleiner Vorausblick, jährt sich wiederum zum 43. Mal ein Konzert im Palast der Republik, elektronische Musik mit Reinhard Lacomi. Und da gibt es jetzt auch die Möglichkeit, das käuflich zu erwerben. Das ist jetzt hier der kleine Werbeblock, deswegen werde ich auch bei den Podcasts den Haken machen, dass das hier ein kleiner Hinweis ist, der möglicherweise kommerzielle Auswirkungen hat, obwohl wir keine Gegenleistung bekommen haben. Außer die Gegenleistung war, dass ich ein Interview gemacht habe mit Monika Erhard Lacomi, also mit der jahrelangen Frau von Reinhard Lacomi, die mit ihm das auch Traumzauber-Kinderprogramm gemacht, ja. Traumzauberbaum gemacht hat. Sie ist Tänzerin gewesen und hat mit ihm dann zusammen also auch Kinderprojekte gemacht, sehr viele sogar. Und während Lucky in seinem Musizierstübchen an Synthesizern rumgebastelt hat und das geheime Leben 1981 diese Schallplatte veröffentlicht hat, völlig zur Überraschung der Öffentlichkeit, weil er doch eher bekannt war als der singende Pianist, der heute bin ich allein. Ja, so, also auch völlig mit einer, für diese Zeit untypischen Art und Weise deutsche Lieder gesungen hat. Dieses nicht Schlager sein, aber auch nicht Rockmusik sein, das war ziemlich unbekannt. Darüber wird sie erzählen und dann kann ich vielleicht schon mal darauf hinweisen, dass das ausführliche Interview dann in einer grünen Medienhölle erscheinen wird, weil wir doch relativ lang und ausführlich auch eine uralte Aufnahme von mir dokumentieren, die ich mit Lucky im Januar 1982, also vor 44 Jahren aufgenommen habe, wo er mir gezeigt hat, wenn er hier drückt, klingt es plötzlich wie eine Klarinette und drückt er da, klingt es wie ein Alpenhorn. Also das war, er bastelte da gerade mit den Aggregaten rum und war auf der Suche nach Klängen für seine weiteren Plattenprojekte bei Amiga.
Zumal, man muss ja aber wirklich sagen, wenn man sich auch mit den Texten von ihm beschäftigt, also mein Lieblingssong ist zum Beispiel Sie hat ein Kind. Ja, und wenn wir heute uns auf neuen sozialen Plattformen wie zum Beispiel TikTok uns umschauen, wie da doch sehr komisch über Männer- und Frauenbilder gesprochen wird. Man muss das machen und man muss so sein und du musst der Alpha sein und die Alpha-Pussy, wie es Caroline Kebekus sagt, und hau mich hier blau und hau mich da blau. Und dann singt ein Reinhard Lacomi vor über 40 Jahren Sie hat ein Kind, wo es darum geht, also sich in eine Frau zu verlieben und sie hat Angst, sich ihm zu öffnen, weil sie ihm halt schon ein Kind hat. Und er sagt in diesem Lied, ja, ist doch völlig egal, dann hast du ihm halt ein Kind, ziehen wir das zusammen auf. Und das hat so eine liebevolle, schöne Note, die in mir manchem meiner heutigen Zeit verloren gegangen ist.
Und deswegen den Lucky werden wir aber heute nicht hören und auch nicht in der grünen Hölle, sondern den Elektronikpionier. Wusstest du, dass es einen Synthesizer geben sollte, den Lucky konstruieren sollte, zusammen mit der TH Ilmenau, dass Lucky quasi erfunden hat, Klänge in Noten zu übersetzen. Das ist ein Verfahren, das heute noch Gültigkeit hat. Also wenn so Leute irgendwas spielen und dann drücken sie auf den Knopf und dann haben es dann in Notenform, ohne dass sie jetzt sich das abhören müssen und jede einzelne Note ins Notenbild schreiben müssen.
Gibt es dieses Instrument nicht, wovon nur zwei Stück existieren und eins in einer Leperstraße steht?
Super. Nee, das ist was anderes.
Das ist was anderes. Okay.
Ja. Nee, Lucky war richtig dann mit Ingenieuren unterwegs und die durften dann dieses Instrument nicht bauen. Und warum, ist eine Mutmaßung dann im Interview mit Monika Lacomi.
Bin ich aber sehr gespannt drauf jetzt.
Aber zuerst jetzt erstmal Ding, 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 ding in die Republika hinein.
Vom Mund zum Ohr, auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Und zu Beginn der Zusammenschnitt eines Talks mit dem Digitalminister Dr. Carsten Wildberger. Fragen von Markus Beggedahl. Never gonna
give you up. So ein Running Gag seit der ersten Republika 2007 ist, die ich immer stelle, wann kriege ich eigentlich mal Glasfaser?
Ja, das hängt davon ab, wo Sie wohnen.
Ja, das ist das Problem, ich weiß.
Ich warte, bei mir hängt das Leerrohr zu Hause seit 3 Jahren, ist noch leer. Aber jetzt mal Spaß beiseite. Ich war heute Morgen noch auf der großen Glasfasermesse der Anger in Köln. Und wir haben aktuell ungefähr, letztes Jahr waren es 53%. Ich hoffe, dass wir in die Nähe der 60% kommen. Und wir haben uns committed, bis zum Ende der Legislaturperiode auf 75% Breitbandausbau zu kommen. Was sind die Dinge, die wir jetzt auf den Weg bringen? Wir haben eine TKG-Novelle in der Ressortabstimmung. Die löst 3 wesentliche Themen. Erstens weitere Beschleunigung beim Ausbau. Also einfacher machen von Anträgen bis in die Umsetzung. Das zweite wichtige Thema, wie gestalten wir die Kupferglasmigration? Weil das Kupfer heute immer noch im Weg steht. Und wir haben jetzt einen Mechanismus gefunden, der gebietsweise perspektivisch dann auch die Abschaltung regeln wird, sofern dann in dem Gebiet ausreichend Alternativen vorhanden sind. Und das dritte Thema, ganz wichtig, Glasfaser neben dem Gulli hilft niemandem. Das muss halt ins Haus rein und auch hinter die Türen. Und auch dafür haben wir jetzt den Mechanismus festgelegt, dass Glasfaser eben auch ausgebaut wird bis hinter die Türen in den Häusern. Und das sind 3 wichtige Stellhebel. Wir kriegen viel Feedback von allen Beteiligten. Keiner ist richtig happy. Das heißt, irgendwas hat man auch richtig gemacht. Und das ziehen wir jetzt durch. Und ich bin da eigentlich ganz zuversichtlich, dass wir vorankommen.
Okay, also es geht wieder auf die Wiedervorlage fürs nächste Jahr.
Das geht auf die Wiedervorlage nächstes Jahr und das Jahr danach und dann schauen wir uns an, wo wir stehen. Und genauso können wir auch die Mobilfunkausbau auf Wiedervorlage nehmen.
Okay. Sie sind vor einem Jahr gestartet. Haben Sie sich das so vorgestellt, was Sie jetzt als Alltag haben?
Ich bin ja gestartet mit relativ wenig Vorlaufzeit und wenn ich irgendwas starte, dann mache ich mir eigentlich keine Vorstellung. Sondern I go with the flow a little bit. Also es ist natürlich schon anstrengend. Es gibt auf der positiven Seite Dinge, die ich nicht so erwartet hätte. Also ein Haus mit wirklich fantastischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, das sage ich jetzt nicht hier, wenn es gut klingt, aber ich bin echt stolz drauf, wie die mitziehen. Weil das Haus kommt aus 6 verschiedenen Ministerien, die haben alle auch ihre eigene Kultur ein Stück weit. Aber die Menschen ziehen mit und wir arbeiten auch anders. Das hätte ich mir so nicht vorgestellt, auch dass wir in dem Jahr schon so viel auf die Straße bekommen haben. Gleichzeitig sage ich auch, hat auch nicht alles geklappt und es reicht bei weitem noch nicht, das ist auch klar. Das gehört aber dazu, das System ist schon mega sperrig, ne? Also ist schon, das ist... vielleicht das, was mich wirklich überrascht hat. Also es gibt ja so ein gewisses Ordnungsprinzip. Wenn Sie irgendwas auf die Kette kriegen wollen und umsetzen wollen, brauchen Sie ja klare Verantwortlichkeiten. Sie haben unendlich viele Zuständigkeiten, aber dadurch, dass jeder irgendwie zuständig ist, aber keiner verantwortlich. Und das macht den Prozess sehr mühsam. Hm.
Ja, also ich möchte eigentlich nicht in Ihrem Job in Ihrer Haut stecken. Ich kann mir das vorstellen. Kommen wir mal zu konkreten Sachen. So, die Wallet gibt's nächstes Jahr. 1.1.?
2.1. Den habe ich auch plötzlich, haben wir festgestellt, das ist ein Samstag, ist auch ein blöder Termin. Ziehen wir jetzt aber durch. Nee, wir launchen das schon richtig. Und im Übrigen, das ist ja auch so ein bisschen deutsch, finde ich manchmal. Da erwartet jeder, oh, jetzt alles funktioniert. Der Digitalprozess ist ja auch ein Prozess. Aber das Team arbeitet auf diesen Termin hin. Wir hatten am Montag noch unseren letzten Lenkungskreis und ist noch viel zu tun, aber auch schon extrem viel passiert. Aber so viel Zeit ist auch nicht mehr bei so einem großen Projekt.
Die Wallet soll freiwillig sein. Wie lange bleibt das so?
Ich bin kein Freund vom Zwang. Erstmal muss die Wallet nicht nur funktionieren, sie muss auch die Menschen überzeugen. Und zwar dadurch, dass sie ein sicheres Produkt ist, dass sie einfach zu nutzen ist, dass sie auch der Begriff, mir fällt jetzt kein besserer ein, aber barrierefrei ist. Und vor allen Dingen muss die Wallet, ist ja kein Selbstzweck, aber auf der Wallet können viele Dinge des täglichen Lebens, wie schließe ich einen Bankvertrag ab, wie weise ich mich aus mit einer Altersverifikation bei einem Einkauf zum Beispiel, Supermärkte arbeiten dran oder ich gehe zur Packstation und mache das direkt mit der App. Also viele, viele Anwendungsfälle, die das Leben besser machen und ich hoffe, dass das überzeugt. Und wenn es dann so gut ist, dass das daraus ein Run wird, aber ich bin kein Freund von Zwang und davon sind wir noch weit entfernt.
Das klingt aber jetzt gerade, als ob die dann irgendwann kommt als Zwang.
Nee, der Begriff war jetzt vielleicht nicht gut. Den schenke ich. Das war. Aber Sie wissen, was ich meine. Wir können sowas was nicht verordnen. Im Übrigen, wenn wir jetzt Digitalisierung in Deutschland verordnet hätten, bei so manchen Portalen, mit denen ich auch kämpfe, gut, dass wir das auch in dem Aspekt nicht gemacht haben. Aber erstmal muss eine Lösung doch einen Mehrwert liefern und sicher sein und Vertrauen genießen. Und das Vertrauen muss sich jetzt im Alltag verdienen. Und lassen wir uns erstmal starten. Und ich bin eigentlich ganz dankbar, dass die Diskussion in die richtige Richtung läuft. Und ich will hier nochmal einladen. Wir prüfen das Ding ja auch auf Herz und Nieren und brauchen natürlich auch die Expertise hier im Raum, auch mit dem richtigen, notwendigen, kritischen, auch handwerklichen Blick, das Ding auch nochmal richtig zu testen.
Frankreich geht hin und sagt, wir wollen bis in den nächsten 2 Jahren oder 3 Jahren eigene Videoconferencing-Tools haben. Wir wollen irgendwie ganze Verwaltungen umstellen. Wir machen jetzt eine Inventur, setzen klare Ziele, Pläne, Strategien auf. Wann kriegen wir das in Deutschland?
Ja, wir haben schon viele Sachen. Also was ich jetzt beschrieben habe, sind ja keine Ankündigungen. Wir wollen in 2-3 Jahren, sondern wir arbeiten an ganz konkreten Lösungen. Und die wir jetzt auch schon im Test haben, auch teilweise mit Kommunen. Ich gebe mal ein Beispiel. Die viel beschriebene App gibt mir nochmal die Gelegenheit zu sagen, die ist noch nicht ausgeschrieben, sondern wir sind in einer ersten Phase, wo wir den Nachweis erbringen, dass das Konzept funktioniert. Die Ausschreibung kommt zum Jahresende. Wir werden das auch offen gestalten. Wir werden auch kleinere, andere Unternehmen, mehrere Unternehmen einladen, da am Ende mitzuarbeiten. Und daraus soll auch ein Ökosystem entstehen. Warum erwähne ich das? Diese App hat auch eine souveräne Lösung im Sinne von, wie können die Menschen im Land mit der Behörde kommunizieren? Also man füllt einen Antrag auf, KI unterstützt, kriegt dann entweder den Bescheid zurück oder hat nach Rückfragen, wie ist sein Rückkanal. Das heißt auch sicher Dokumente auszutauschen. Das heißt auch skalierfähige Lösungen, Videocall wird sicherlich auch dazu gehören, sind Produkte, die gerade in Arbeit sind. Und da achten wir sehr darauf, dass die unseren Standards, auch offenen Standards und Souveränitätskriterien genügen. Das heißt, übrigens tauschen wir uns auch mit Frankreich aus. Die haben auch ein großes Interesse an Open Desk, so schlecht sind wir dann doch nicht. Und die gucken sich auch gerade an, was wir da in der Architektur bauen mit der App. Auch mit der Wallet sind wir in bestimmten Bereichen weiter. Und lassen Sie mich nur einen Satz sagen. Die souveräne Infrastruktur, die wir bauen, diesen Deutschland-Stack, sperriger Begriff, aber 3 Ebenen, Standards, Infrastruktur selber, die wir jetzt in diesen Tagen bescheiden werden. Und da haben wir auch in Rekordzeit die Kriterien abgewandelt. Früher war Preis und Produktleistungsfähigkeit, aber Preis sehr, sehr wichtig. Heute auch noch wichtig. Aber 70% der Kriterien sind jetzt Souveränität und Sicherheit. Und das haben wir in kurzer Zeit hinbekommen. Und mal schauen, was da rauskommt.
Wenn Sie die souveräne Cloud-Infrastruktur ansprechen, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass die zukünftig von Google, Amazon, Microsoft oder Oracle gestellt wird?
Ich hätte mir gewünscht, das heute auch ankündigen zu können, aber da warte ich jetzt noch mal ein paar Tage ab. Wenn ich souverän sage, dann haben wir souverän, meine ich souverän. Und im Übrigen, wir haben auch Unternehmen in diesem Land, wir sind noch nicht total blind, die richtig was können. Und da ist auch einiges im Umbruch. Ärgerlich ist nur, das habe ich ja gesagt, dass wir stellen es halt jetzt fest, weil die geopolitische Situation sich auch so verändert hat. Aber de facto erleben wir das seit 15 Jahren, dass wir Kunde sind und überall schön einkaufen, aber zu wenig selber bauen. Und zum Glück haben wir viele Unternehmen, die müssen jetzt halt auch unterstützt werden, die müssen skalieren, damit sie größer werden. Und daran wollen wir unseren Beitrag dazu leisten.
Im Moment gibt der Bund laut aktuellen Zahlen rund 4,5 Milliarden Euro an Oracle für Cloud-Infrastrukturen aus. Kennen Sie Larry Ellison, den Chef von Oracle? Ist das eine vertrauenswürdige Person, der man quasi unsere Infrastrukturen anvertrauen sollte?
Ich kenne ihn nicht in dieser Verwendung. Was mich vor allen Dingen, nehmen wir der Vertrauensfrage. Ja? Also erstmal würde ich, hoffe ich, dass wir weiterhin in einer Welt leben, wo wir Handel treiben, wo wir miteinander zusammenarbeiten. Ich glaube grundsätzlich an eine Welt der Zusammenarbeit, nicht an eine Welt der Abschottung. Und gleichzeitig dürfen wir nicht naiv sein. Und ich glaube auch, dass wir weiterhin mit vielen amerikanischen Unternehmen vertrauensvoll zusammenarbeiten, aber wir müssen uns bewusst sein der Risiken. Entscheidend ist, was mich vor allen Dingen ärgert, weniger ob jemand jetzt, das vermag ich nicht zu beurteilen, ob er vertrauenswürdig oder nicht, wieso geben wir diese Kohle eigentlich bei uns aus? Das finde ich eigentlich auch eine wichtige Frage. Und weil wir, wo sollen die Arbeitsplätze herkommen? Wo soll der am Ende, ist ja auch wichtig. Und wir sehen ja, dass technologische Fähigkeiten ja eben auch geopolitisch eine Bedeutung haben. Und da dürfen wir uns nicht in die komplette Abhängigkeit begeben. Und wir gucken schon genau hin, wem wir wie vertrauen können, und sind aber auch nicht naiv und wissen, dass es Risiken gibt. Und da müssen wir uns drauf vorbereiten.
Ist für Sie eine Microsoft Deutschland GmbH mit deutschen Staatsbürgern in einem Rechenzentrum auf deutschem Boden digital souverän genug?
Also erstmal die souveräne Lösung, die ich persönlich natürlich favorisiere, ist eine andere Konstruktion, und das ist auch erstmal der Schwerpunkt. Gleichzeitig kann man heute aber auch mit, sage ich mal, amerikanischen Komponenten grundsätzlich etwas technisch so bauen, dass es sicher wäre, dass Daten auch nicht abfließen können. Große Frage ist natürlich dann, wie kriegen Sie die Software-Patches und die Updates gegebenenfalls hin? Wir müssen aber auch eins, dürfen wir auch nicht unterschätzen. In dem Augenblick, wo wir auch Infrastruktur, gegebenenfalls deutsche Unternehmen, eine solche Infrastruktur betreiben, die sicherlich technologisch am oberen Ende des Spektrums liegt, reden wir über einen Technologierücktransfer, auch wenn es weh tut. Und den werden wir auch noch brauchen. Wir brauchen auch Technologierücktransfer, weil wir in bestimmten technologischen Bereichen noch nicht so weit sind. Aber wenn Sie mich fragen, was ist meine Priorität, dann habe ich, was souveräne Infrastruktur angeht, nochmal andere Vorstellungen.
Nun streben Sie sehr viele Rechenzentren an, und Rechenzentren verbrauchen ja viele natürliche Ressourcen. Riesenproblem. Ich hoffe, dass das alles bei uns so regenerativ abläuft, wie in den Werbebroschüren beschrieben. Anderen Ländern wird das auch immer am Anfang so angekündigt. Ich hoffe, dass unsere Aufsicht da besser funktioniert. Aber wenn so ein Rechenzentrum privat irgendwo hingesetzt wird, unser Wasser verbraucht, vielleicht auch ein paar Umweltschäden mitmacht, sollten wir diese Rechenzentren, die Unternehmen dahinter, nicht verpflichten, einen Teil ihrer Rechenkapazität allgemeiner zur Verfügung zu stellen? So vergleichbar wie damals beim Privatfernsehen, auf einmal Alexander Kluge intellektuelles Fernsehen für eine Stunde am Tag bei RTL machen dürfte?
Also sind jetzt, ich meine, ich hätte drei Fragen gehört. Ich glaube schon, dass wir auch Rechenkapazität schaffen müssen, die leichter zugänglich ist. Da sind wir heute noch nicht. Wir brauchen jetzt erstmal auch Rechenzentren, weil wir sind im Verhältnis zwar Nummer eins in Europa, aber für die Compute-Leistungsfähigkeit auch im internationalen Wettbewerb rennt die Zeit davon, und da müssen wir deutlich nach vorne kommen. Gleichzeitig ist es aber richtig, und wir versuchen auch für junge Unternehmen, Startups, Mechanismen zu finden, dass Rechenzeit leichter zugänglich wird, auch natürlich zu Preisen, Compute, die darstellbar sind. Zu dem Thema Energie. Also wenn wir von 3 Gigawatt auf 6 Gigawatt, kann ich jetzt schon sagen, diese Leistung ist schon gesichert. Also 3 Gigawatt kriegen wir schon hin und die Vervierfachung sind nochmal 2 Gigawatt innerhalb dessen, das kriegen wir schon hin. Und dass das Ganze nachhaltig ablaufen sollte, ist auch keine Frage. Wenn ich jetzt mal heute, ich glaube, wir haben in Deutschland 3000 Terawattstunden. Davon ist der Strom 25-28%, der Rest ist Mobilität und Wärme. Diese Sektoren nehme ich mal außen vor. Aber der Bruttostromerzeugung in Deutschland, die Bruttostromerzeugung, die ist regenerativ. Wir haben mal das Problem, dass die Regenerativen in Deutschland so gebaut sind, dass sie nicht systemdienlich sind. Das heißt grundlastfähig. Uns fehlt Speicher, uns fehlt Flexibilität und wir brauchen auch Backup-Kapazitäten. Das heißt, im Mittel ist natürlich mehr Grün, weniger CO2, aber man braucht für die Dunkelflauten die Backup-Kapazitäten. Da ist wirklich handwerklich jetzt einiges zu tun. Und ich sage nur, jeder Rechenzentrumsbetreiber hat schon große Interessen daran, auch an diese an den Grünstrom ranzukommen. Also jetzt zum Beispiel Lübbenau, die Schwarzgruppe hat nochmal einen Offtake mit einem Offshore-Windpark gemacht. Das ist schon ein Riesenthema. Wasserverbrauch, weil Sie es angesprochen haben, ist ein Riesenthema. Aber die heutige Technologie sind meistens geschlossene Wasserkreisläufe. Und diese Wasser, das einfach geschlossener Kreislauf ist, das heißt, ich muss nicht dauernd aus dem Grundwasser entnehmen, was ökologisch nicht gut ist, das läuft 2-3 Jahre, bis es dann einmal gewechselt wird. Also da ist auch einiges in Arbeit. Und letzter Satz, die deutschen Rechenzentren sind so energieeffizient, da drückt natürlich auch der Strompreis, wie kaum ein anderes Land. Und das ist, deshalb helfen auch viele Unternehmen im Ausland, das rechenintensiv zu machen. Trotzdem haben wir ausreichend viel zu tun. Und das müssen wir besser hinbekommen. Das macht die USA gerade nicht sehr gut, ne? Das muss man mal sehr klar sagen.
Ja, manche haben auch die Befürchtung, dass unsere Wirtschaftsministerin ja nicht engagiert genug dran arbeitet.
Ja. Ich teile die Sorge, die teilen wir auch in der Regierung und die Nachhaltigkeit, die steht auch jetzt, sage ich mal, nicht zur Debatte. Ich will diese Diskussion jetzt hier nicht in 5 Minuten mal ebenso so vertiefen.
Ja, ja.
Ich glaube aber trotzdem, dass das, was vielleicht ein bisschen untergeht, und da müssen wir uns zumindest mal, auch die Debatte müssen wir mal aushalten. Ich bin ein großer Verfechter der Erneuerbaren und nicht nur seitdem ich schon viele Jahre. Aber die Handwerklichkeit, wie wir ein Energiesystem gebaut haben im Zubau, wo Erneuerbaren heute auch, sag ich mal, marktfähig sind, aber ohne die Ertüchtigung, dass sie systemdienlicher sind. Dass wir darüber nicht mal reden und sagen, wie konnte das eigentlich passieren? Und deshalb sage ich immer, es gibt ja ein paar physikalische Gesetze. Ich kann zwar als Politiker ein Gesetz machen, aber wenn ich glaube, ich setze damit das physikalische Gesetz außer Kraft, das funktioniert nicht. Die Ehrlichkeit müssen wir auch mal haben. Und da müssen wir ein paar Dinge korrigieren. Und natürlich, die Sonne nicht zu nutzen, ist die günstigste Form der Energieerzeugung. Sonne muss halt scheinen und es muss systemdienlich sein. Und da haben wir noch verdammt viel Arbeit jetzt.
Wenn Sie in einem Jahr wiederkommen, was ich hoffe, was möchten Sie bis dahin erreicht haben? Jetzt nicht wieder mit der Wallet kommen.
Wollte ich gar nicht, aber Sie haben es angesprochen. Ich will erreicht haben, dass wir den Deutschland-Stack nicht nur als Verwaltung digitalisieren in Deutschland, wo die Menschen sagen, okay, wir haben immer mehr Leistungen, die zugänglich sind, es wird einfacher, immer mehr Kommunen. Wir haben jetzt im letzten Monat 100 Kommunen beispielsweise mit Bundesländern auch angeschaltet für wichtige Basisleistungen. Dass das einfach besser wird, aber dass wir das als lebendige Plattform begreifen, wo Menschen arbeiten können mit offenen Standards und dass daraus Momentum entsteht. Ähnlich wünsche ich mir das mit der Deutschland-App, weil sie de facto die Möglichkeit hat, über einen zentralen Ansatz im dezentralen System sich zu vernetzen. Das ist fundamental anders, als was Estland macht, Griechenland etc. Und dass daraus auch ein Ökosystem entsteht. Das andere, was ich erreichen möchte, ist, dass wir im Bereich KI viel mehr Startups, viele junge Unternehmen haben, die die Chance nutzen, auch größer werden, dass wir denen auch helfen, den Rahmen zu setzen. Dass wir bei KI-Modellen vielleicht Hoffnung haben, bei Frontier-Modellen können wir doch ein bisschen gegen anstinken und haben was auf die Reihe bekommen. Und dass wir bei der Souveränität sagen, der Abstand ist zwar noch riesengroß, aber wir haben das Zutrauen und die Fähigkeit, dass wir das hinbekommen. Und ich glaube, wenn wir diese Dinge erreichen, ich rede jetzt nicht über Staatsmodernisierung und so weiter, aber über diese Themen, es geht ja stärker um Digitalthemen, dieses Momentum, das wäre schon eine coole Sache.
Ja, ich wünsche Ihnen viel Erfolg, drückt die Daumen, danke. Vergessen Sie nicht die Gesellschaft dabei und hoffentlich kriegen Sie es hin.
Danke. Danke, vielen Dank.
Markus Becki, da ganz kurzer Schnellcheck. Wie hat es dir gefallen mit dem Digitalminister auf der Bühne? Deine Erwartungen erfüllt?
Ich fand es zwar eine konstruktive Debatte. Ja, meine Erwartungen wurden erfüllt. Also es war ja auch.
Klingst du ein bisschen so wie ein Politiker gerade?
Nee, ich finde es ja gut, dass wir im Gespräch sind. Und ich meine, das sind ja auch erfrischendere Worte, als seine Vorgänger irgendwie nicht nur bei uns, woanders irgendwie verkündet haben. Insofern habe ich ein bisschen verhaltene Hoffnung, dass es mal besser wird mit der Digitalisierung in Deutschland. Und wünsche ihm viel Erfolg dabei.
Man hat wirklich den Eindruck, dass der weiß, wovon er spricht, ne?
Damit ist er zumindest vielen seiner Kollegen ein Stück weit voraus.
Du musst jetzt hier noch so eine Art Messerundgang machen?
Ja, wir besuchen ein paar Stände von NGOs, aber auch von Institutionen wie der Bundesnetzagentur. Und da erfüllt er halt seine Ministerpflichten, nämlich Gespräch mit Stakeholdern führen.
Ich werde dich ein bisschen begleiten, das nur so als Hinweis. Erstmal bis hierhin vielen Dank.
Danke.
Die Medienhölle, ganz kurzes Statement nur. Sie sind bei der Republika auf feindlichem Terrain oder wie empfinden Sie es selbst?
Ich bin gerne hier und das ist eine ganz wichtige Community. Wir sind im guten Austausch und wir brauchen auch das Feedback aus der Community und nehmen immer wieder was mit.
Vielen Dank.
Medienhölle. Republika.
Gerade bei der Bundesnetzagentur, die kennt er doch aber, oder?
Ja, für die Bundesnetzagentur ist er zuständig.
Also so ein artiger Empfang jetzt hier, oder verspricht er sich davon was?
Nee, das ist einfach eine wichtige nachrangige Behörde, für die er zuständig ist, die hier sich auch ausstellt, weil sie auch der Digital Services Coordinator für Deutschland ist. Das heißt, das ist die Behörde, die für unsere Nutzerinnenbeschwerden laut Digital Services Act zuständig ist. Und jetzt gerade lässt er sich irgendeine VR-Anwendung zeigen. Das ist so das klassische Politikerbild, was man immer von Messen kennt. Wenn man im Nachhinein denkt, weiß nicht, ob das jetzt so vorteilhaft aussah.
Ja, vor allen Dingen, weil das ist ja irgendwie seit 2013 nicht mehr neu oder so.
Ja, genau. Also neu ist vielleicht, dass die Teile keine Kabel mehr dran haben. Aber ja, ich habe da auch noch Bilder von Stoiber und anderen irgendwie im Kopf.
Das gibt mir die Gelegenheit, darauf hinzuweisen, dass es die Republika schon seit 2007 gibt. Also wir sind quasi im 19. Geburtstag, nächstes Jahr ein rundes Jubiläum. Damals bist du angetreten mit
New Thinking.
New Thinking, genau. Und Spreeblick, das Leben im Netz, glaube ich, zu popularisieren. Wenn du jetzt 19 Jahre zurückblickst, hat sich wesentlich was getan oder muss man immer noch erklären?
Also wir haben auf der ersten Republika auch schon darüber gesprochen, dass Open Source wichtig und relevant ist. Und jetzt haben wir endlich mal einen Minister, der auf der Bühne sagt, dass Open Source wichtig und relevant ist. Das ist in 19 Jahren passiert.
Ja, aber immerhin, oder?
Ja, also es gibt wenigstens Fortschritte. Ich habe zwar immer noch kein Glasfaser, aber auch da habe ich Durchhalteparolen eben gehört.
Aber hättest du dir das wirklich gedacht, dass das so zäh ist?
Ja, ich habe sogar pessimistisch gedacht, das dauert noch länger.
Okay, dann gucken wir mal, was die nächste Station ist. Denn das kann er ja nicht, ich meine, das ist ja alles selbsterklärend eigentlich. Und er ist ja im Stoff, eigentlich ist er im Stoff.
Ja.
Lässt er sich erklären, dass Deutschland innovativ ist, oder?
Ja, das ist so eines von so verschiedenen Zukunftsclustern, die verschiedene Startups und Forschungsinstitutionen miteinander verbinden. Da gibt es ja viele in Deutschland.
Ja, ist doch gut. Deutschlands Innovationsmaschinenraum klingt so ein bisschen menschenlos.
Ja, also ich habe da zu wenig Einblick, um jetzt irgendwas sagen zu können, wer jetzt genau dahinter steht.
Dann hören wir einfach mal zu.
Der Zwilling ist, oder wir machen das in dem Sinn gerade im Anwendungsfall Rettungswesen, dass die Branddirektion, bevor sie auf einen Einsatz fährt, schon weiß, bevor sie ins Auto steigt, welcher Weg der schnellste ist zum Einsatzort und wir den Verkehr so leiten können, dass sie eben auch am schnellsten zum Einsatzort kommen. Und da haben wir ein Tool entwickelt, zusammen mit der Branddirektion zum Beispiel, um eben das möglich zu machen, um eben solche digitalen Tools zu haben, um eben auch einfach bei uns weiterzuentwickeln.
Und ist das jetzt in einem Incubator irgendwo drin? Oder
genau, das ist ein Zukunftscluster, das ist gefördert vom Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt.
Aber nicht bei Unternehmertum jetzt?
Unternehmertum ist ein ganz großer Partner von MQB, aber wir sind an der TUM gehostet und die UTUM ist mit dabei auf jeden Fall, ist noch in fast allen Projekten.
Welcher
dabei.
Lehrstuhl ist das?
Also bei uns an der Technischen Universität München ist es vor allem Fahrzeugtechnik-Lehrstuhl. Markus Lienkamp, Innovationsforschung, Siedlungsstruktur, Urban Design, also unterschiedlichste Lehrstühle, die aber zusammen vor allem eben mit der Praxis, genauso wie bei allen anderen Clustern und Initiativen eben auch, zusammen eben versuchen, hier marktreife Lösungen zu bilden, dass eben nicht auch jeder sein eigenes Süppchen kocht, sondern man in der Industrie und der Gesellschaft zusammen eben die Innovation auf die Straße.
Und kann man das, was Sie da jetzt in München bauen, woanders anwenden? In jeder Stadt? Oder?
Ja, man könnte es in jeder Stadt anwenden. Also in dem Sinne ist schon aufwendig, aber es kommt eben natürlich immer darauf an, auch was jede Stadt oder auch in dem Sinn mitbringt an Eigenschaften. Aber an sich ist es von jedem das Ziel, dass es eben alles verwertbar und skalierbar ist.
Ist das was für ein Deutschland-Stack, was man da hosten könnte?
Könnte man auf jeden Fall, ja.
Ja, ist ja mal interessant.
Never gonna give you up.
Zwei Schaufensterprojekte für uns. Kern unserer Arbeit ist so ein bisschen für fairen Wettbewerb, für digitale Souveränität, für die Rechte von Nutzerinnen und Nutzern uns einzusetzen. Und ich war selbst mal beim Bitkom und ich habe hier was gebaut. Ich weiß nicht, ob Sie schon kennen. Ja?
Nee.
Vielleicht hätten Sie es auch lieber für die
Wir sind jetzt hier bei deinem Zentrum, oder?
Ja, das ist Zentrum für Digitalrecht und Demokratie. Wir zeigen Ihnen gerade die Big Tech Lobbylandkarte, die wir letzte Woche veröffentlicht haben.
Für Big Tech. Und wir wollen einfach eine sachliche Diskussion darüber führen, haben es auch mit den Kollegen von Google da drüben schon diskutiert. Es geht darum, warum setzen sich bestimmte Interessen in Deutschland einfach tendenziell durch oder haben sie in der Vergangenheit durchgesetzt? Und wenn man jetzt zum Beispiel bei Microsoft anklickt, Microsoft war ja auch eben Thema, Microsoft hat die Ressourcen, um überall Mitglied zu sein. Und es muss ja auch den fachlichen Austausch geben, aber es gibt schon bei bestimmten Themen sowas wie eine strukturelle Verzerrung. Und Politiker können natürlich entscheiden, mit wem sie sich treffen. Das ist auch sozusagen einfach nur als Anregung gemeint zu reflektieren. Es gibt Themen, die gehören hoch auf die Agenda, da sind die Verbände still. Einfach, weil die Verbände natürlich auf alle Mitglieder Rücksicht nehmen und dann kriegen diese Themen, also zum Beispiel höhere Besteuerung, DMA-Durchsetzung, vielleicht nicht die Aufmerksamkeit immer, die sie verdienen. Wenn Sie dazu Fragen haben, gerne.
Okay. Das ist spannend, wenn Sie da... Kommt man aber Ihnen über die Webseite
einfach
drauf?
Einfach Lobbylandkarte googeln, genau.
Okay, ja, ist gut.
Und dann haben wir noch ein anderes Thema dabei. Das ist, wenn Leute sich ein bisschen zu viel mit KI unterhalten, ganz einfach gesagt. Ich weiß nicht, ob Sie die Fälle auch schon kennen.
Also unterhalten.
Gibt es verschiedene Formen. Da gibt es spezielle Anwendungen, die ein bisschen problematisch sind. Das gibt es auch in allgemeinen Sprachmodellen. Manche reden vielleicht ein bisschen zu intim mit ChatGPT und dann wissen sie gar nicht, was mit den Daten gemacht wird. Wir haben eine Juristin im Team, die hat eine sehr umfassende Studie gemacht dazu, 82 Seiten, psychologisch, juristisch. Und Wir haben auch eine Umfrage gemacht und da kam raus, es gibt schon eine stabile Zweidrittelmehrheit, die sagt, das ist ein Problem, was sie beobachten und da wünschen sie sich auch das, was gegen gemacht wird. Und vor allem bei Jugendlichen ist es ein Riesenproblem. Aber das Problem ist größer als Jugendschutz, betrifft auch viele Erwachsene. Es ist ein bisschen wie bei Glücksspiel, da muss es einfach eine abgestufte Regelung geben. Wir haben eine Schadenstaxonomie erstellt, die so ein bisschen zeigt, wie vor allem werblich getriebene Apps dann einen Anreiz haben, Nutzer zu halten und oft mit Suchtmechanismen arbeiten. Und wir haben das Ganze, das müssen Sie nicht durchlesen, das kann vielleicht wer im Team machen, auf 82 Seiten aufgeschrieben.
Ah, super, ich wollte fragen, ob Sie das haben, okay.
Die gute Nachricht ist, ganz vieles kann man auch schon mit dem AI machen, wie er ist und mit dem Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb. Also das ist ein Thema, da hat man, glaube ich, schon die Instrumente.
Wie weit ist denn Aufklärung wichtig auch von Menschen?
Also dass Nutzer sozusagen wissen, was sie von der Gegenseite erwarten. Ja, ich glaube, da müssen viele erst den Umgang finden mit diesem neuen, mit diesem neuen Produkt. Und viele,
ja, schon ein Problem. Das ist ja auch sehr gut in Imitierung und feststellen.
Ja.
Es gibt immer so positives Feedback, das von Leuten, das verfängt dann. Ne?
Ja, das ist bei uns sehr wichtig, die Sykophanz, also gefährliche Antworten. Man kriegt zu hören, was man hören will und dann driftet man vielleicht ein bisschen ab.
Claude hat mich letztens gnadenlos angelogen.
Ja?
Ja, total krass. War echt krass. Hat irgendwas abgebrochen und sagt, ich habe jetzt ein technisches Limit erreicht. Mhm. Sag ich, welches technisches Limit? Ja, Entschuldigung, ich war unehrlich.
Ah ja.
Hab gar kein technisches Limit.
Aber auf Nachfrage zugegeben immerhin.
Ja, aber das war nicht spooky.
Aber da haben Sie ja die richtige kritische Distanz zum Produkt, um das dann auch zu entdecken.
Ich wollte den Job erledigen.
Ging es um die Arbeit, ja.
Das war schon sehr raffiniert. Ne?
Ja.
Das war echt raffiniert. Und die haben ja richtig zwar aktuell Compute-Probleme. Wahrscheinlich haben die so die Losung ausgegeben, macht das Ressourcen schon, dann fängt das Ding, Zielfunktion anfangen, fängt das Ding an zu lügen. Ne?
Ja.
Also, das ist gut. Okay. Da finde ich sie
auch. Ja, genau, da finde ich sie auch. Sie auch. Ich auch.
Medienhölle. Republika.
Mir. Gerade war der Digitalminister bei euch. Du bist ja Geschäftsführer der Menschenrechtsorganisation Reporter ohne Grenzen in Deutschland. Was ist denn jetzt nun F5?
F5 ist ein Bündnis für gemeinwohlorientierte Digitalpolitik.
Können wir mal kurz in der Kamera hochhalten? Gibt's auch inzwischen einen Aufkleber?
Genau, gibt inzwischen einen Aufkleber. Und wir sind ein Bündnis von 5 zivilgesellschaftlichen Organisationen, Report ohne Grenzen, Algorithm Watch, Wikimedia, Gesellschaft für Freiheitsrechte und Open Knowledge Foundation. Und Report ohne Grenzen ist auch dabei. Wir setzen uns ein für eine gemeinwohlorientierte Digitalpolitik. Was heißt das? Das ist ja ein ganz komischer, abstrakter Begriff. Wir haben uns vor einigen Jahren gegründet, gemeinsam, weil wir sehen, dass Lobbyinteressen von Industrieverbänden, von Unternehmen sehr stark sind und da auch im Prinzip schon auch ganz wertneutral eine gemeinsame Vision ist, sehr, sehr viel Einfluss ist. Und wir sind alle in der digitalen Zivilgesellschaft von unterschiedlichen Zugängen, beschäftigen wir uns mit Themen von Infrastruktur, aber wenig suchen das Verbindende. Und mit dem F5-Bündnis seit einigen Jahren versuchen auch Infrastrukturwahn und das ist aber, was eigentlich Gemeinwohl in der Digitalpolitik ausmacht, gemeinsam zu definieren und verstehen uns als ein gemeinsames Lobbybündnis. Wir machen an vielen Stellen, da wo wir verbindende Dinge haben, gemeinsame digitalpolitische Positionen. Das ist ein kleines, feines Netzwerk, wo wir uns gut verstehen, aber auch Wissen austauschen und Positionen entwickeln. Weil am Ende ist halt auch Politik für Journalismus heute nicht eine Politik, die nur für Journalismus gemacht wird. Denn Journalismus ist heute fast nur digital. Und deswegen ist er ganz wichtig, auch digital, hat das ganz viel mit Infrastruktur zu tun. Und das verbindet uns mit all den Organisationen in F5. Und deswegen haben wir gerade auch mit dem Minister hier gesprochen, mit dem wir im letzten Jahr einen Austausch hatten, mit dem wir hier sprechen und wo wir auch zumindest einen regelmäßigen Austausch haben.
Machen wir erstmal konkret. Was ist denn der Impuls gewesen für diese F5-Zusammenarbeit?
F5 wurde vor einigen Jahren gegründet, weil wir das Gefühl haben, die digitale Zivilgesellschaft ist zu fragmentiert. Und wir haben das Gefühl, wir müssen da gemeinsam Kräfte verbinden. Und wir wollen.
Aber es gab nicht sowas wie ein Schlüsselerlebnis, wo man gesagt hat, jetzt reicht's uns?
Nö, das gab es jetzt eigentlich nicht. Nee, es gab eher sozusagen so, wir treffen uns immer wieder, aber an einigen Stellen müssen wir stärker gemeinsam auftreten, weil eigentlich die Übermacht von Big Tech und allem Möglichen, die ist so krass und so stark, wo wir gedacht haben, da müssen wir dem was gemeinsam entgegensetzen. Das nimmt ja nicht uns unsere Missionen, die teilweise sich unterscheiden. Aber im Kern war eigentlich die Erfahrung, dass wir immer wieder in Lobbyrunden sitzen, in Ministerien, wo die Vertreter von Big Tech in aller Regel viel mehr sind und wir als Zivilgesellschaft immer schwächer sind, rein kapazitätsmäßig, und das Gefühl hat, da ist es gut, auch als F5 gemeinsam aufzutreten. Das ist uns auch ganz gut gelungen, dass wir im digitalpolitischen Bereich eigentlich als F5-Bündnis mittlerweile, glaube ich, schon eine Marke sind, die im politischen Raum wahrgenommen wird. Ist, glaube ich, gar nicht eine mediale Marke, aber im politischen Raum merken wir schon, dass wir wahrgenommen werden. Im Digitalausschuss haben wir ein regelmäßig gemeinsames Format, im Digitalministerium seit letztem Jahr auch nochmal ganz anders mit dem neuen Minister, dass wir als Bündnis anders wahrgenommen werden.
Ich hätte es gerne noch ein bisschen konkreter. Ich frage mal anders. Was ist denn das aktuelle Projekt auf eurer Prioritätenliste Nummer 1?
Es gibt, würde ich sagen, mehrere große Projekte. Aber ein ganz großes Projekt von uns, ein ganz großes Thema von uns allen ist letztlich künstliche Intelligenz und wie transformiert künstliche Intelligenz die ganz verschiedenen Bereiche. Den Journalismus. Der Journalismus erlebt ja gerade einmal mehr eine ganz große Finanzierungskrise, eine Öffentlichkeitskrise durch künstliche Intelligenz. Und das ist etwas, was uns als Reporter ohne Grenzen verbindet mit Algorithm Watch, mit Open Knowledge Foundation, weil am Ende gestalten wir alle gemeinsam die Wissensökonomie. Und unser Anliegen als F5 ist, wie gestalten wir eine diskriminierungsfreie künstliche Intelligenz, die am Ende gerecht ist, die am Ende eine gute Finanzierung für Journalismus ermöglicht, die zugänglich ist, die transparent ist. Und das ist etwas, was bei uns eine ganz große Priorität ist.
Oh, Schnitt und vielen Dank. Republika. Markus, nochmal ein kurzes Resümee zu deinem Panel-Talk mit dem Digitalminister. Du hast ihm ja einige harte Fragen stellen können, zum Beispiel zur Wallet und überhaupt zu einem gemeinwohlorientierten Abgabesystem bei Serverfarmen. Bist du zufrieden mit den Antworten?
Er hat natürlich sehr geschickt mit Politikersprache oftmals nicht ganz so viel gesagt, wie ich mir gerne als Antwort erhofft hätte. Aber es war jetzt auch nicht die Zeit, da jedes Mal individuell nachzuhaken. Aber ich lasse mich mal überraschen, wie viel Gemeinwohlorientierung in dieser Digitalstrategie der Bundesregierung noch kommen wird. Bisher sehe ich relativ wenig davon.
Na, reicht es einmal im Jahr, den Minister hier einzuladen? Wie sieht eure Lobbyarbeit zurzeit aus?
Also beim Zentrum für Digitalrechte und Demokratie haben wir eher das Problem, dass wir sehr viele Anfragen von unterschiedlichsten Akteurinnen aus dem ganzen demokratischen Spektrum erhalten, als wir mit unserem kleinen Team erfüllen können. Wir hatten eigentlich nie vor, Lobbying zu machen. Wir sind auf einmal in einer Situation gelandet, wo wir als Stakeholder angesehen werden und angefragt werden. Und wir müssen jetzt erstmal schauen, wie wir die Finanzierung dafür hinbekommen, weil eigentlich ist unsere Mission, für eine informiertere Debatte zu sorgen. Und unsere Hauptzielgruppe und der Kern unserer finanziellen Förderung sind Journalistinnen als Adressaten. Aber wir nutzen natürlich die Möglichkeit, mit jedem sprechen zu können, der sich für eine bessere digitale Welt einsetzen will.
Das wäre vielleicht eine Gelegenheit aufzurufen, zu spenden für euch, oder?
Ja, also wir sind eine spendenfinanzierte Organisation, die sehr jung ist. Nach einem Jahr brauchen wir mehr Einzelspenderinnen, die unsere Mission ermöglichen. Und wir freuen uns über jede einzelne Person, die uns hilft, noch wirksamer zu werden.
Wohin kann man sich wenden?
digitalrechte.de/spenden. Republika. We'll be right back.
Ich bin Wolfgang Oels und arbeite bei Ecosia, der Suchmaschine, die Bäume pflanzt.
Sie haben eben mit dem Digitalminister gesprochen. Was haben Sie ihm erklärt?
Ich habe ihm erklärt, wer Ecosia ist. Ja, wir sind die größte europäische Suchmaschine. Ich habe ihm erklärt, dass wir einen europäischen Webindex aufbauen mit einem französischen Partner als kritische digitale Infrastruktur. Das ist ja so, dass alle Suchmaschinen, die es so gibt, die bauen entweder auf den Microsoft-Index oder auf dem Google-Index auf. Und wie der Bundesminister ja in seinem Vortrag vorhin gesagt hat, es ist von eklatanter wirtschaftlicher und demokratischer Wichtigkeit, ja, was denn eigentlich oben in unseren Suchergebnissen ankommt, wenn wir nach irgendwas suchen, wenn 84 Millionen Menschen in Deutschland sich informieren wollen, ne? So, und da bauen wir eben eine unabhängige europäische kritische Infrastruktur auf. Und ich habe ihm erzählt, dass es schon ganz viele große Organisationen gibt, die uns nutzen, ne? Das Land Berlin, das Land Brandenburg, Niedersachsen, die Deutsche Telekom, SAP, also da sind wir stolz drauf, dass uns so und die Bundesverwaltung möchte uns bitte auch gern nutzen.
Aber auch vielleicht normale Menschen, vielleicht können Sie ja, also da gibt man ein, Ecosia.
Ja, genau. Also
und dann .de oder?
.org, ja, wir sind ein Purpose-Unternehmen, das heißt, alle unsere Gewinne gehen in Umwelt- und Klimaschutz. Ja, und das finden 20 Millionen Menschen so super und fragen sich, warum soll ich dann mit irgendjemand anders suchen, ja, mit irgendwelchen Firmen, die dann Oligarchen gehören aus den USA, ja, dann nehme ich doch lieber Ecosia, genau.
Schon, aber manchmal nimmt man ja Suchmaschinen, weil man meint, dort die besseren Treffer zu bekommen. Ja. Wie garantieren Sie denn erstens, dass Sie da keine wirtschaftlichen Interessen dran haben, wenn Sie ranken? Mhm. Also Sie verraten wahrscheinlich Ihren Algorithmus nicht, oder?
Ja. Wenn ich den so einfach beschreiben und verraten könnte, würde ich es vielleicht sogar tun. Ne? Ich glaube, dass tatsächlich ist es so, wir beziehen Suchergebnisse aus drei Quellen. Das eine ist Microsoft, das andere ist Google und dann haben wir eben unseren eigenen Index, den wir jetzt aufbauen. Vorher haben wir so einen Router, da gucken wir, können wir die Frage am besten selbst beantworten. Ja, und wenn nicht, kaufen wir dann eben noch ein. Aber diesen eigenen Anteil, den bauen wir jetzt eben sukzessive aus.
Okay, also dann ist das so eine Meta-Suchmaschine quasi?
Nee.
Also nicht Meta im Sinne von Facebook, sondern eine, die da drüber ist?
Nee, auch nicht tatsächlich. Wir nutzen dann so im Prinzip APIs, wo wir uns dann diese, also B2B-Geschäft dort. Ne? Genau. Ja.
Wie transparent sind Sie denn, wer da alles Geld reinhaut?
Wir sind da total transparent. Es gibt zwei Firmen, die nenne ich jetzt beide. Das eine ist Ecosia, das andere ist Quant. Das ist die größte französische Suchmaschine, die übrigens schon vor 5 Jahren als Standardsuchmaschine eingestellt wurde von Macron, von Präsident Macron. Mhm. In der gesamten öffentlichen Verwaltung. Mhm. Sonst gibt's sie ja auch, glaube ich, gar nicht mehr. Ne? So. Und das ist enorm wichtig, dass es da insbesondere die öffentliche Hand eben diese Services nutzt.
Aber das ist ja kein Selbstausbeutungsprojekt, oder doch?
Ein was? Ein?
Selbstausbeutungsprojekt?
Nee, wir verdienen Geld über Werbung, wie andere Suchmaschinen auch. Davon bezahlen wir unsere Gehälter und Miete und alles, was da dazugekommt. Ne? Und aber den Gewinn, den schütten wir eben nicht an irgendwelche Aktionäre oder Oligarchen aus, sondern der fließt so 100% in Umwelt- und Klimaschutz. Und da sind wir, weil Sie Transparenz angesprochen haben, ne, veröffentlichen jeden Monat, schon seit über 10 Jahren, veröffentlichen wir so Monatsberichte. Da sieht man genau, wie viel Geld ist reingekommen, wie viel Geld ist rausgegangen. Und dann nennen wir sogar die Projekte, an die das reingegangen ist. Da gibt's dann sogar Leute, die schreiben denen dann und fragen, ob das stimmt. Ja, und ja, genau. Also wir sind da sehr transparent.
Für mich als wirklich jemand, der nicht weiß, wie teuer sowas ist, über welche Summen reden wir denn da?
Ja,
also Server müssen ja, verbrauchen ja unendlich Strom.
Ja. Also es ist, ich glaube, Microsoft, da glaube ich, die Zahl habe ich mal gelesen, einen zweistelligen Milliardenbetrag ausgegeben, um das aufzubauen, um Bing aufzubauen. Wir haben 50 Millionen Euro pro Jahr Umsatz aktuell, da kommen wir also nicht ansatzweise dort rein. Ne? Und das Schlimme daran ist, dass das alles Fixkosten sind. Ne? Sie müssen eben am Anfang diesen Index aufbauen und bereithalten und so. Ne? Und dann, egal ob eine Suchanfrage kommt oder eine Milliarde. Ne? So. Und das heißt, wir können auch nicht das ganze Web indizieren, dafür haben wir nicht das Geld. Wir haben angefangen in Frankreich und jetzt machen wir Deutschland und dann gucken wir mal, wie wir dann so weitermachen dann dort. Und wir können es im Prinzip nur in den Märkten machen, wo wir einen gewissen Marktanteil haben, mit dem wir das dann auch, diese Fixkosten dann über Umsatz dann hinterfinanzieren können. Never gonna give you up.
Ja, Hallo, ich bin Thomas Knüber, ich bin der Chief Marketing Officer der Republika.
Das warst du nicht immer. Du hast, ich sag mal, querbeet beraten, digital. Du hast den Goldenen Bloggerpreis mit erfunden. Jetzt die Republika. Wo war denn da noch Hilfe nötig? Das ist doch ein etabliertes Format seit 19 Jahren.
Naja, aber die Republika möchte sich natürlich auch immer weiterentwickeln und muss sich immer weiterentwickeln und möchte auch wachsen. Und mich verbindet halt eine besondere Geschichte mit dem Ganzen, weil ich tatsächlich jeden Tag in der Geschichte der Republika auf der Republika verbracht habe. Und als ich dann öffentlich gemacht habe, dass wir unsere Beratung schließen, fragte mich Andreas, sagte Andreas Gebhardt, der CEO, erstmal, mach mal jetzt nichts Voreiliges, weil wahrscheinlich, weil ich gedacht habe, jetzt kann der Knüber auch mal mitarbeiten.
Ja, aber wo kann man denn hier noch was machen? Muss man da nicht nur einfach Kosmetik betreiben oder muss man da jetzt strategisch wirklich neu nachdenken?
Na, erstmal, es gab ja noch nie so eine richtige Strategie, wenn wir jetzt ehrlich sind. Da geht es natürlich darum, einfach mal ein paar Sachen einzuordnen. Aber es gibt halt einen großen Punkt und das ist das Verhältnis zur Wirtschaft und zu Unternehmen. Das war mal besser. Es gibt so eine gewisse Entfremdung und das kann einfach nicht sein, weil Unternehmen und die Wirtschaft sind Teil unserer Gesellschaft und die gehören hier auf diesen Debattenort. Und das ist halt eines der Dinge, die ich versuche zu ändern. Das
ja, aber es war ja jetzt nicht unumstritten. Also hier war mal Mercedes, kann ich mich erinnern. Und da war man irgendwie so ein bisschen, das kann doch gar nicht sein, dass die Netzbubble hier so große Konzerne einlädt.
Das war aber vor allem dann erstmal ein Medienthema. Es ist ganz lustig. Ich wurde heute noch darauf angesprochen, auf dem Fireside-Chat mit Daimler-Chef Dieter Zetsche, weil alle, die dabei waren, immer noch sagen, boah, das war so eine geile Session. Das ist kein Scherz, weil man halt merkte, was das für ein eloquenter Mensch ist. Und es ist ja so, dass die Republika eine offene Plattform ist. Und zu dieser offenen Plattform gehört dann eben auch die Wirtschaft. Und ich finde, dazu gehören auch Manager. Und wir sehen ja, dass Themen, die die Republika schon immer vertreten hat, digitale Souveränität, Umgang zwischen den Generationen, Arbeitsumwelt, diese kommen jetzt eben in den letzten 2-3 Jahren in der Wirtschaft an und mit einem Mal sind wir diejenigen, die es schon immer gesagt haben.
Mit der Hoffnung, dass irgendwie ihr so eine Art Moderatorenrolle habt, also zwischen Wirtschaft und User, zwischen Gemeinwohl und Profit zu verhandeln?
Naja, wir als Team sind ja einfach nur die Bauer einer Plattform. Aber natürlich ist die Republika ein so besonderer Ort und das versteht man erst, wenn man hier ist. Disclosure, meine geschätzte Ehefrau ist zum ersten Mal auf der Republika und ist gerade ein bisschen geflasht. Man muss halt hier sein, um diese besondere Stimmung zu erleben, die dazu führt, dass man eben auch redet. Es ist halt ein Ort, der nicht eine anonyme Hotelkette in Braunschweig-Mitte ist, sondern eine eigene Welt, die man sofort wahrnimmt, wenn man hier ankommt.
Früher war das der Ort, wo man seine Timeline traf. Und was ist es jetzt nächstes Jahr zum 20.?
Ich glaube, das 20. wird besonders werden, weil wir haben jetzt noch kein Thema. Wir wissen noch nicht genau, worum es gehen wird. Aber natürlich werden ganz, ganz viele, glaube ich, auch die mal eine Pause gemacht haben, dieses 20. Jubiläum mitnehmen wollen. Und wir müssen halt auch ein bisschen die Waage halten zwischen Nostalgie und Blick in die Zukunft.
Dann wünsche ich Erfolg und bis nächstes Jahr.
Dankeschön.
Ja, also mein Name ist Tim Bosse. Ich verantworte für die Medienanstalt Berlin-Brandenburg bei Alex Berlin den Bereich Ausbildungsrundfunk, Medienkompetenz und Weiterbildung.
Wir möchten ganz gerne mit dir über die Talkbox reden. Was ist das, vielleicht Kino im Kopf für die, die das noch nie gehört haben, genau?
Ja, davon soll es ja noch einige geben, die es noch nicht kennen. Es ist die Alex Talkbox und die kann man sich grundsolide als einfache kleine Pop-up-Box vorstellen. Sie ist 2x2x1 Meter groß. Und
welche Farbe?
Weiß und Alex Blau. Also eine gute Kombination. Und ja, die kann man entsprechend aufbauen zu verschiedenen Situationen. Wir sind mit der in Berlin und Brandenburg unterwegs und dann kann man dort Passantinnen und Passanten zu verschiedensten Themen interviewen. Das ist nämlich unser Ziel, dass man dort auf niederschwellige Art und Weise, auf einer neuen Art und Weise Interviews führen kann oder Gesprächsgast für eine kommende TV-Sendung werden kann.
Aber die Hemmschwelle, einem Reporter eine Frage zu beantworten, ist doch geringer, als sich in eine Box zu setzen, wenn man gerade vielleicht einen Einkaufsbeutel in der Hand hat?
Ist das tatsächlich so, Jörg? Ich weiß gar nicht. Unser Ansatz war nämlich, dass wir mitbekommen haben, dass es eigentlich immer schwieriger fällt, wenn man draußen EB unterwegs ist und mit der Kamera auf der Schulter auf Passantinnen zukommt, dass man sich eher abneigt und sich nicht vor der Kamera präsentieren möchte und Fragen beantworten möchte. Und das war für uns auch so ein Grund, wie kann man das vielleicht auch mal neu angehen, innovativ angehen, spielerisch. Und in dem Sinne haben wir dann diese Talkbox gestaltet. Und da wird kein Reporter oder Reporterin in der Box stehen und das Publikum interviewen oder die Gästinnen, sondern man wird auf den Bildschirm, auf einem Bildschirm letztendlich begrüßt und bekommt dort die Fragen gestellt, die wir vorher auch, können wir ja gleich noch drüber sprechen, kuratiert wurden und produziert wurden.
Gab es irgendein Vorbild für diese Box?
Es gab nicht wirklich ein Vorbild. Also unsere Herangehensweise war, dass wir 2023 Alex-seitig Gedanken gemacht haben, was können wir für ein Projekt realisieren, was man mobilisieren kann. Und das war im Kontext dessen, dass im MEZ Babelsberg, das Medieninnovationszentrum, ebenfalls eine Einrichtung der Medienanstalt Berlin-Brandenburg, ein Escape Room entwickelt wurde und dieser mobilisiert wurde. Und wir haben uns dann im Verbund der Medienanstalt überlegt, okay, wie können wir aus allen drei Häusern Projekte finden und zusammenbringen und mit denen gemeinsam durch Berlin und Brandenburg touren und entsprechend das Publikum auch vor Ort erreichen. Als es dann konkreter darum ging, die Talkbox zu entwickeln, das war übrigens eine Idee von Volker Bach, dem Leiter von Alex Berlin, der kam zu mir und meinte, Tim, vielleicht kannst du mal in Richtung Talkbox denken, vielleicht können wir da irgendwas gestalten. Und dann hat es bei mir natürlich angefangen zu rattern und habe dann da auch weiter konzipiert. Und dann sind wir zu dem Entschluss gekommen, diese Box zu bauen und haben es tatsächlich dann in die Tat umgesetzt. Das war am Anfang war das natürlich noch auf dem Blatt Papier erstmal nur eine Theorie und wir sind dann Step by Step vorangeschritten und haben das dann entwickelt. Die Box selbst hatte, wenn man ein Vorbild nennen möchte, vielleicht so einen klassischen Fotoautomaten als Vorbild. Und das aber als Pop-Up-Variante, weil uns war wichtig, dass man es schnell, möglichst schnell auf- und abbauen kann, da wir ja an so vielen verschiedenen Orten unterwegs sind und das gewährleistet sein muss.
Ja, Mobilisierung und viele Orte ist ein schönes Stichwort. Wird es denn ein Tourplan für die Box geben? Weil, wie ich es jetzt verstanden habe, wird es hier sehr sporadisch noch eingesetzt.
Also es gibt, die Talkbox selbst ist im Rahmen des MABB Medienparcours, das sind drei Projekte des Verbunds, seit 2024 auf Tour. Und Tour heißt in dem Fall, dass wir roundabout zwischen Juni und September an verschiedenen Stationen, Veranstaltungen im Verbund sozusagen unterwegs sind. Wir haben angefangen 2024, wie gesagt, das waren glaube ich 12 Stationen und haben die dann 2025 fortgesetzt, diese Tour. Und jetzt wird sie auch wieder im Sommer 26 stattfinden. Und insgesamt 15 Standorten sind wir unterwegs und ja, sind da an verschiedenen Hotspots und Kulturveranstaltungen und Events zu erreichen und besuchbar für das Publikum.
Ich stelle mir das jetzt mal vor, ich bin jetzt Bürger dieser Region, des Hotspots, und ich sehe das Ding, diesen Würfel in weiß mit dem blauen Alex-Logo. Warum sollte ich da reingehen?
Also in erster Linie geht es uns ja darum, also bei Alex Berlin, wir kennen es, es ist ja offener Kanal, unsere Kernaufgabe ist es, Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit zu geben, Radio, Audio, TV-Inhalte zu produzieren und dass wir sie dabei unterstützen. Und die Talkbox war mal eine Möglichkeit, das neu zu denken. Also nicht Leute zu uns kommen zu lassen, sondern dass wir rausgehen zu den Leuten.
Das habe ich ja verstanden. Aber wenn ich da jetzt drin bin, ja, wie kriege ich denn jetzt eine Anleitung quasi, ja, was ich erzählen soll? Ja. Oder wollt ihr einfach nur das, was einem durch den Kopf geht, aufzeichnen? Nein.
Also wir sind vor Ort, es sind zwei Alex-Mitarbeiter damit vor Ort, die Talkbox betreuen. Und wir versuchen erstmal mit den Leuten erst ins Gespräch zu kommen. Es gibt immer Leute, die interessiert schauen, von vorne erstmal den Medienparcours anschauen. Wir haben einen Infocounter, wo man sich über alle drei Projekte informieren kann. Und wenn dann Personen auch zu uns kommen zur Talkbox, muss man natürlich erstmal erzählen, worum geht's hier? Was hat das damit auf sich?
Na, mach mal, du bist jetzt derjenige, der mich anwirbt, da reinzugehen. Was würdest du sagen?
Ich würde erstmal erzählen, was Alex ist und was wir so tun, habe ich gerade getan. Dann würde ich sagen, dass wir viele gesetzliche Aufgaben haben, die wir hier an der Stelle auch nochmal benennen wollen. Das ist natürlich einmal Medienvielfalt stärken, Meinungsfreiheit stärken. Da kommt die Box natürlich auch besonders zum Tragen. Und Medienkompetenz fördern. Das sind die drei, die bei der Talkbox zum Tragen kommen.
So, damit hast du mich jetzt und ich würde jetzt gerne was sagen wollen und dann sagst du, bitte geh in die Box.
Genau, dann hast du die Möglichkeit, dich in die Box zu setzen. Dort findest du einen Hocker vor und vor dem Hocker ein Screen. Das ist ein Vorhang, wo du reingehst, dich hinsetzen kannst und dann wirst du sozusagen auf dem Screen von einer Person begrüßt. Das sind vorproduzierte Videos Und die erklärt dann nochmal das Prinzip der Talkbox. Man hat die Möglichkeit, im Rahmen eines Lückentextes sich auch so ein bisschen einzugrooven in das Geschehen der Talkbox, damit erste Erfahrungen zu sammeln. Gleichzeitig dient es auch dazu, Kamera und Ton einzurichten. Und dann kann man in verschiedenen Themenkategorien wählen. Also es sind zwei Runden. Pro Runde werden einen drei Themen zur Auswahl gestellt und dann kann man als Besucher, Besucherin ein bestimmtes Thema auswählen und hat man das dann ausgewählt. Das folgt alles über Sprachsteuerung. Scheinbar, denn im Hintergrund sitzt jemand in der Regie und drückt an der richtigen Stelle den richtigen Knopf. Aber die Immersion ist da und dann werden pro Thema, was man sich ausgewählt hat, dann drei Fragen gestellt, zu denen man dann antworten kann, aber nicht muss. Also man kann immer sagen, nächste Frage oder möchte ich nicht zu erzählen oder stell mir eine neue Frage. Also wir zwingen niemanden zu irgendwelchen Themen dann auch wirklich was zu erzählen, wenn man das nicht möchte. Und so kommen
wir. Nenn mal so eine Frage als Beispiel. Was kommt da so vor?
Ja, wir werden uns in diesem Jahr beispielsweise mit dem Thema Ehrenamt beschäftigen. Und wir werden fragen, wie Menschen in der Bevölkerung das Thema Ehrenamt ja erleben. Ob sie selber ehrenamtlich tätig sind, wie wichtig sie es finden, ehrenamtlich tätig zu sein, was es für Auswirkungen in der Gesellschaft hat, positive wie negative. Also wir gehen auch gar nicht wertend mit den Fragen rein. Also wir wollen auch Suggestivfragen an der Stelle auch ausschließen, sondern die Bürgerinnen und Bürger von sich aus erzählen lassen und sie versuchen zu mobilisieren, viele persönliche Geschichten, Meinungen, Stories, Ideen loszuwerden, weil der Content, der dann da am Ende entsteht, der zahlt dann am Ende auf eine Studiosendung ein, die dann später im Jahr produziert wird.
Schönes Stichwort, das wollte ich nämlich gerade fragen. Die Box ist ja nur eine Hardware. Also es wird eine Sendung geben und wie darf ich mir das vorstellen? Das ist dann eine lineare Sendung, die ich immer zu einem bestimmten Zeitpunkt auch einschalten kann oder wird das mehr auch konzipiert sein für Social Media Inhalte oder wo wird es einen Alex Berlin TikTok Kanal geben für diese Inhalte? Also wohin, wie geht die Reise mit der Box?
Bei Alex Berlin ist eines meiner Aufgaben dort, dass wir Kooperationen mit Bildungseinrichtungen umsetzen. Also Hochschulen, Universitäten, Schulen und so weiter. Und auch die Talkbox ist so ein Projekt, was in Kooperation mit einer Bildungseinrichtung entwickelt wurde und entwickelt wird. Das ist der Studiengang Europäische Medienwissenschaft der Fachhochschule Potsdam und der Universität Potsdam. Und mit denen gemeinsam kommen wir zusammen, eruieren die Inhalte für die Box, zeichnen die Videos auf, produzieren die Videos für die Box. Das passiert im Sommersemester, also ist im Studium eingebunden. Und im Wintersemester produzieren wir dann mit den Studierenden gemeinsam TV-Sendungen. Und pro Thema, was in der Talkbox behandelt wird und befragt wird, entsteht eine 60-minütige Show. Und die wird grundsätzlich von den Studierenden im Rahmen eines Seminars konzipiert, entwickelt, auch mit Unterstützung von uns. Und dann wird es pro Thema eine Sendung geben und wir laden uns dann pro Thema, oder die Studierenden vielmehr, laden sich dann drei Expertinnen ein, die dann zu dem speziellen Thema auch was zu sagen haben und kommen dann zusammen in einem gemeinsamen Panel und besprechen dann beispielsweise dann im nächsten Jahr das Thema Ehrenamt. Und dort werden dann Ausschnitte aus der Talkbox, die wir dann im Rahmen der Sommertour gesammelt haben, in Einspielern gezeigt. Und das sind dann Grundlage oder Grundlagen für kommende Diskussionen zu bestimmten Themen im Bereich Ehrenamt. Und so gestaltet sich dann so eine 60-minütige Sendung, wo man sowohl Meinungen von Expertinnen und Experten hört zum Thema, als auch, und das ist super wichtig, die Meinungen von Bürgerinnen und Bürgern aus Berlin und Brandenburg, wie sie über dieses Thema denken.
Also das Sammeln von Meinungen ist ja vielleicht auch eine schöne Grundlage für Datenjournalismus. Gibt es da auch Lehrinhalte, die dann in diese Richtung vermittelt werden? Oder was sind es für Lehrinhalte, die im Zuge ja dieses Formates vermittelt werden?
Ja, also als Sender sind wir dann natürlich auch darauf aus, Medienpraxiskompetenzen zu vermitteln. Das machen wir dann insbesondere bei den Studierenden. Also wir binden sie in die gesamten Prozesse mit ein. Sie lernen bei uns, wie sie Videos produzieren, wie sie Fernsehsendungen produzieren. Sie bekommen in Workshops Moderationscoachings. Sie lernen Studiotechnik kennen, sodass sie dann auch möglichst selbstständig diese Sendungen umsetzen können und die Clips produzieren können. Also das ist das Stichwort Medienkompetenz, wo wir dann reinkommen. Wir sammeln keine, Stichwort Datenanalyse, empirischen Daten, die wir in irgendeiner Art und Weise dann zur Verfügung stellen. Wir schauen schon, dass wir unsere internen Ziele auch in der Hinsicht verfolgen. Was wir tun ist, dass wir jedes Jahr und nicht nur die Talkbox die gesamten drei Projekte des MABB Medienparcours evaluieren. Dass wir wirklich schauen nach der Tour, was haben wir erreicht, wie viel Publikum haben wir erreicht, wie viele Interviews konnten wir in der Talkbox führen, wie viele Besucher hatten wir im Escape Room, wie war die Resonanz beim Desinfo Point, das ist das dritte Projekt der MABB, was mit dabei ist. Und da schauen wir dann gemeinsam und reflektieren dann auch gemeinsam, was hat stattgefunden im Rahmen der Tour, wie können wir uns fürs nächste Jahr verbessern, gemäß dem Fall, wir machen die Tour nochmal.
Klar, Alex, Berlin ist ein offener Kanal und ein Ausbildungssender, aber trotzdem, du hast gerade von Zielen gesprochen, gibt es zum Beispiel ein Ziel in Sachen Zuschauerzahlen, was man damit erreichen möchte oder erzielen möchte?
Also wir sind ja auch im öffentlich-rechtlichen Kontext unterwegs, wir haben im Prinzip keinen Zwang, jetzt irgendwelche Quoten in irgendeiner Art und Weise zu erfüllen. Uns ist immer wichtig, unsere Gesetzesaufgaben auch nachzukommen, ne? Die genannten Medienvielfalt, Meinungsfreiheit, Medienkompetenz und Teilhabe, Stichwort Partizipation. Ja, das ist ja sowieso das große Wort, was bei uns, bei Alex, ja auch eine große Rolle spielt. Und wenn wir hier Leute erreichen, die in der Box dann vielleicht auch das erste Mal von Alex mitbekommen oder auch über unsere Medienkompetenzprojekte erfahren oder vielleicht dann mit unseren Mitarbeitern vor Ort auch ins Gespräch kommen, und eventuell dann auch die Chance sehen, selber Medieninhalte zu produzieren, dann haben wir schon viel erreicht. Also das ist dann damit auch ein gutes Ziel, was wir auch verfolgen. Leute erreichen außerhalb unserer Bubble in Berlin-Friedrichshain, wo wir sitzen.
Nun habt ihr den Vorteil, dass der RBB keinen Lokaljournalismus machen darf. Also ihr könnt viel tiefer in so Strukturen eindringen, sage ich mal. Ist dann die Ortsauswahl auch danach ausgerichtet? Also ich sag mal eher die Hinterhöfe und Dorfanger zu bespielen oder was sind jetzt konkret die nächsten Hotspots, vielleicht die, die uns zuhören, jetzt auch neugierig geworden sind? Wo wird man, also in welchem Kontext wird man euch finden?
Also
jetzt vielleicht schon mit Blick auf konkrete Tourdaten.
Ja, gerne. Also auch, um deine Frage zu beantworten, wir bewegen uns sowohl in Gegenden, wo man möglicherweise weniger mit solchen Angeboten rechnen könnte und versuchen dann natürlich auch verstärkt mit den Leuten in Kontakt zu kommen und haben natürlich auch unsere Erfahrung gemacht, dass es nicht immer auf die positivste Resonanz stößt, im Sinne von, wir haben dann riesigen Zulauf, die in die Talkbox rennen. Also wir führen, es sind viele interessiert, viele sind vor Ort dabei und wollen das gerne ausprobieren, aber es gibt auch Leute, die unterhalten sich lieber mit unseren Mitarbeitern vor Ort über Medien und wollen weniger in die Talkbox gehen, um sich dann über ihre Themen zu unterhalten.
Aber vielleicht kann man das ändern, indem man euch in die Talkbox stellt.
Uns in die Talkbox?
Ja, also dass man das so konzipiert, dass da vielleicht zwei Hocker sind.
Ja, die Möglichkeit gibt es, haben wir noch gar nicht drüber nachgedacht. Ist natürlich eine Option, die man mal anstreben kann. Du hattest noch gefragt nach Orten. Mhm. Wir sind beispielsweise dieses Jahr in Potsdam unterwegs, wir sind in Lübbenau unterwegs, wir sind in Forst, in Rathenow, in Bukow. Also versuchen da auch weitestgehend Brandenburg abzudecken. Das haben wir in den vergangenen zwei Jahren schon zu großen Teilen geschafft. Und in diesem Jahr, und da will ich nichts Falsches sagen, haben wir, glaube ich, dann alle Landkreise dann in Brandenburg auch erreichen können. Organisiert wird die Tour nicht Alex-seitig, sondern es gibt einen Projektmanager, der die komplette Medienparcours-Tour auch organisiert. Der kümmert sich dann um die Partner, um die Kulturveranstalter und Veranstalterinnen, die dann unsere Angebote gerne annehmen wollen. Und da entsteht dann sukzessive in den ersten Monaten des Jahres sozusagen dieser Tourplan. Und es sind, wie gesagt, 15 Stationen. Wir starten am 1. Juni-Wochenende in Eberswalde. Und wer da Bock hat, sich zu informieren, wird in jedem Fall fündig auf der Webseite der Medienanstalt. Da haben wir nochmal alle genauen Daten ausführlich auch präsentiert.
Was mir vielleicht noch als Hemmschwelle einfällt, ist, dass, ich sag mal, die politische Situation zurzeit sehr aufgeheizt ist, weil, ich sag mal, Stichwort AfD und das Stichwort, man darf ja gar nichts mehr sagen und so, vielleicht zu dem zur Medienskepsis führt, dass das Material, was ihr dann ja generiert, entweder nicht gesendet wird, so nach dem Motto, ist ja sinnlos, ne, wenn ich mich hier in die Talkbox setze, oder dass da irgendwie geschnitten wird oder in einem falschen Kontext publiziert wird. Du hast schon ein bisschen angedeutet, wie dann die Universitäten und Fachhochschulen damit dann umgehen, aber im Programm besteht ja auch eine redaktionelle Verantwortung, ja, ne, das zu präsentieren.
Also,
wie geht ihr denn diesem Misstrauen möglicherweise aus dem Weg?
Das ist eine gute Frage. Also die redaktionelle Verantwortung liegt an der Stelle auch nicht bei Alex, sondern bei uns unserem Projektpartner. Das ist dann der Studiengang Europäische Medienwissenschaft, Fachhochschule Uni Potsdam. Natürlich können wir, also wenn wir an 15 verschiedenen Veranstaltungen über mehrere Monate die Talkbox bespielen mit Inhalten, im Idealfall mit vielen Leuten, die wir da erreichen, können wir im Rahmen von einer Stunde, mit der wir uns dann zu einem bestimmten Thema beschäftigen, können wir gar nicht alles senden. Also die Auswahl erfolgt dann schon primär durch die Studierenden redaktionell und inhaltlich und wir versuchen da auch eine möglichst große Bandbreite an Inhalten abzubilden. Also auch was Alter betrifft, was Backgrounds betrifft und so weiter und was auch die Geschichten betrifft. Also es werden auch oft, also es gibt total unterschiedliche Begegnungen in der Talkbox. Wir haben Leute, die sitzen da drin und antworten mit einem Satz pro Frage und wir haben Menschen da drin, die erzählen wirklich ihre Lebensgeschichte, weil es ein wichtiges Thema ist, was sie begleitet schon lange und die sich freuen, an der Stelle mal die Möglichkeit zu bekommen, viel darüber zu erzählen. Da fällt es dann schon schwer, dann später mit Blick auf die Sendungen genau zu filtern, was kann man jetzt hier wirklich auch als Einspieler den Expertinnen und Experten vorsetzen, mit denen man das gemeinsam diskutiert. Also was wir nicht tun, wir verzerren da keine Bilder, wir schneiden keine Kontexte zusammen, die es vorher nicht gab. Wir versuchen einzelne Stories, die wir spannend finden, auch mit Blick auf unsere Gästinnen, die dann im Panel sitzen, herauszufiltern und versuchen da eine gute Bandbreite an erreichtem Publikum auch wiederzuspiegeln in den Einspielern.
Ich vertraue den Öffentlich-Rechtlichen, weil sie unter gewissen Regelungen ablaufen, publizieren, also unter dem Pressekodex. Aber das wissen vielleicht auch nicht alle Menschen. Und ich glaube, es wäre auch gut, viel mehr noch darüber aufzuklären. Also Thema Medienkompetenz bereits in den Schulen.
Also TikTok finde ich unmöglich, auch für die Kinder. Und ich finde auch, die Kinder sind einfach zu viel im Handy.
Ja. Also ich vertraue generell namhaften Quellen, die ich schon seit, ja, die eine Reputation haben. Große Zeitschriften wie die Zeit zum Beispiel, wo ich weiß, da sind ausgebildete Fachkräfte, die auch sich tiefer mit dem Thema auseinandersetzen.
Ich vertraue Medienquellen, die mir von Freunden genannt werden, von Bekannten, die Erfahrung gemacht haben. Ansonsten vertraue ich auf mein Gefühl und manchmal frage ich auch natürlich Verbraucherschutz oder sonstiges, ob ich der Quelle vertrauen kann oder nicht.
Ja, ein Großteil unserer Talkbox-TeilnehmerInnen vertraut dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, da er ja unter gewissen Regelungen wie dem Pressekodex organisiert wird. Tongjin, wir haben ja eben schon gehört, du hast viel für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gearbeitet. Du hast halt dadurch auch ein bisschen Erfahrung gesammelt da drin. Seit 2019 bist du auch Professorin für Journalismus an der Media University of Applied Sciences in Berlin. Wodurch zeichnet sich denn die Arbeitsweise des Öffentlich-Rechtlichen aus und was macht das überhaupt so seriös?
Das ist eine gute Frage. Also erstmal finde ich es spannend, dass wir jetzt hier in so einem, ja, also es ist ja keine repräsentative Umfrage, aber so in diesem sozusagen Alltagsgucken, was wir da haben, Studien sich spiegeln. Ne? Also es ist ganz spannend, wenn man zum Beispiel in den Digital News Report vom Reuters-Institut reinschaut, dann ist tatsächlich auch die Tagesschau das meist vertraute Nachrichtenmedium, wenn man so will.
Jörg hat schon ja durchaus eine aufgehitzte Stimmung im Land angesprochen. Wie geht man auch damit um, wenn zum Beispiel Passanten handgreiflich werden?
Ja, also ist in dem Fall Gott sei Dank noch nicht passiert. Wir versuchen mit den Leuten immer gut ins Gespräch zu kommen, alles auch entsprechend deutlich zu kommunizieren, wer wir sind, was wir machen, was wir tun. Aber, und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, wir bereiten unser Personal auch vor, was dort über die Monate hinweg auch unterwegs ist und die Talkbox betreut oder den MABB Medienparcours. Und geben da von vornherein noch Workshops mit Blick auf Kommunikation mit Bürgerinnen und Bürgern. Wie reagieren wir in Situationen, die uns vielleicht auch unbequem sind, sodass wir da vor Ort sowohl durch Security als auch durch Inhouse-Schulungen bestmöglich vorbereitet sind.
Dann hoffen wir mal, dass der Auftakt in Eberswalde störungsfrei, also wettertechnisch und auch
Fingers crossed,
was die Akzeptanz anbelangt, stattfinden kann. Wir wünschen toi toi toi.
Und vielleicht sieht man euch ja auch beim nächsten Medienparcours mal vor Ort in der Talkbox. Würde mich freuen.
Ja, gern.
Gerne, ja.
Ja. Schnitt und danke.
Ja.
Ich habe dich, und das ist das Seltsame, vor 44 Jahren das erste Mal gesehen, da hast du auf diesem Sofa gesessen, während Lucky hier hinter mir saß und an seinen Keyboards spielte. Er spielte natürlich im klassischen Sinn und nicht im kindischen Sinn. Und wir können das mal kurz einblenden. Das geheime Leben war gerade auf dem Markt 1981 in die Schallplattenläden gekommen. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nichts Falsches sage, eine Musik mit elektronischen Mitteln.
Darauf bestand er. Es war für ihn wichtig, der musikalische Einfall. Und er hat ja auch gesagt, also eine Geige ist ja auch ein totes Instrument, wenn sie nicht gespielt wird. Und mit den Synthesizern und mit der elektronischen Klinge ist das Gleiche. Man muss sie zum Klingen bringen. Und Lucky war aber immer durch und durch Komponist. Der hat auch so nicht rumgeschwofelt mit den Klangbreiten, wie man es oftmals mit elektronischer Musik bezeichnen kann und verwechseln kann. Nein, der machte Musik mit elektronischen Mitteln. Ganz richtig.
Aber er hat Lieder gemacht am Klavier und sang "Heute bin ich allein". Das werden die meisten sicherlich noch kennen, mit rauchiger Stimme eigentlich, wo man sich dachte, wie wird so einer Sänger, ne, mit so einer Stimme? Also wie kann der eine Platte produzieren? Weil es war die Zeit, als man schön singen musste. Ne?
Ja, Belcanto-Zeit war das gewesen. Ja. Und das war etwas ganz Neues, was Lucky machte. Ja. Deswegen wurde ich ja auch auf ihn aufmerksam, weil so die Schlagerwelt interessierte mich nicht. Aber dann hörte ich in meinem Sternkofferradio in meiner Küche, Oranienburger Straße, diese Stimme. Und das jetzt klingelt mein Telefon. Wollen wir mal kurz unterbrechen?
Ja, wir hören uns mal in der Zeit ein paar Fragmente an von dem Interview, was ich vor 44 Jahren hier gemacht habe.
Ich habe mich schon sehr zeitig für das interessiert, was beispielsweise Tangerine Dream macht, und das hat mich sehr beeindruckt. Die Möglichkeit, die ein Synthesizer bietet, das heißt, man kann vom vollkommen realen Klangbild der Klarinette beispielsweise bis zu einem von Orchesterinstrumenten nicht möglichen Sounds arbeiten. Es gibt kaum irgendwas, was man mit einem Synthesizer nicht machen kann. Ich mache dir hier auf dem Synthesizer eine Klarinette so täuschend echt, dass du das nicht hören wirst. Mhm. Na, vielleicht hören wir uns dazu mal kurz ein Beispiel an. Ich mache das mal, vielleicht mal eine kleine Passage spiele.
Ja, wie ist es, Lucky, wenn du Musik spielst bzw. komponierst, Klangmodelle zusammenstellst, läuft da vor deinem geistigen Auge irgendwie ein Film ab, dass du versuchst, das nun in Klangmodelle umzusetzen, oder kommt es aus dem Inneren, aus dem Gefühl heraus, ganz allein?
Na, ich setze oft Bilder zusammen, wo die Elemente dieses Bildes miteinander ja nichts zu tun haben. Also ich habe beispielsweise bin einem Klang nachgelaufen, den ich seit dem Urlaub immer gehört habe. Das war so ein Mischmasch zwischen Alpenhorn und irgendwas anderem eigentlich noch, was ich mir nicht so erklären konnte.
Hast du den Klang denn noch irgendwo gespeichert?
Den Klang, den habe ich ich mache da ein Stück draus. Mhm. Denn das war ja eigentlich der Sinn, weshalb ich eigentlich so einen Klang finden wollte.
Vielleicht können wir den mal kurz anspielen.
Den können wir auch mal kurz anspielen.
Also diesem Klang bist du nun hinterhergerannt, den hattest du in deinem inneren Ohr sozusagen und hast ihn dann nach mehreren Versuchen endlich gefunden.
Ja, da kam mir ein Zufall zur Hilfe. Ich habe dann eine ganz neue Schaltung gesteckt und plötzlich denke, Mensch, verdammt nochmal, das kennst du doch. Dann plötzlich ist mir schlagartig aufgegangen, das kennst du nicht, weil du es schon mal irgendwo gehört hast, sondern weil du dir den gedacht hast, den Klang. Sowas möchte ich eigentlich nicht. Ich möchte grundsätzlich nicht, dass mich so ein Instrument plötzlich beherrscht. Dass mir das Instrument irgendwas vormacht, was ich durch Denkarbeit nicht selbst geleistet habe.
Ja, nun ist die elektronische Musik eine ziemlich fantasieanregende Musik. Man hat utopische Wahrnehmungen, man sieht sich durchs Weltall geschleudert, das man allgemein unter dem Begriff Space Rock auch bezeichnet. Science-Fiction-Modelle werden wach. Wie erklärst du dir eigentlich dieses Phänomen, dass diese elektronische Musik mehr die menschliche Fantasie anregt als die Naturinstrumente?
Naja, also mit dem Space Rock, das hat ja folgende Ursachen. Es gibt eine elektronische Musik, die ganz auf Science Fiction angelegt ist und beziehungsweise an das, was man sich so vorstellt. Mhm. Dass das alles so aus irgendwelchen Billion-Klischees herausgewachsen ist, dass da also plötzlich irgendein Marsmensch kommt und der so eine ulkigen Geräusche macht. Es sind gewisse Geräusche, die den Sensor treffen. Aha, Weltenraum, Space Rock, alles dieses und jenes.
Meinst du, dass die elektronische Musik sowieso der Musik gegenüber Naturinstrumenten im Vorteil ist, weil sie viel mehr Klänge in sich hat?
Na, sieh mal, ich möchte nicht den gleichen Fehler machen, den mal Karlheinz Stockhausen vor sehr langer Zeit allerdings gemacht hat. Indem er damals, als so die ersten Synthesizer gebaut wurden, behauptete, nun braucht man kein Orchester mehr, das Orchester ist unwichtig und neue Musik kann man sowieso bloß mit solchen Geräten machen. Die Synthesizer haben natürlich zweifelsohne unwahrscheinliche Möglichkeiten. Elektronische Instrumente sind bedingt, wollen wir sagen, für gewisse Sachen sehr günstig. Aber alles, was beispielsweise jemand, der eine besondere Begabung hat, auf der Violine zu spielen, mit einer gewissen individuellen Eleganz das zu machen, mit einem individuellen Ton, auf dem Synthesizer wird das trotzdem nie. Ein Eustrach, da muss man schon Abstriche machen. Mhm. Vor allem alles, was solistisch mit Orchesterinstrumenten und so, das sollte man auch lieber den Orchesterinstrumenten überlassen. Die Kompaktheit von mehreren Signalen, von einer Bandbreite bis hoch nach zu 12, 13, 14.000 Hertz, das ist eigentlich die Ursache, warum das Ohr uns andere Signale und andere Assoziationen zukommen lässt, als beispielsweise die mit Orchesterinstrumenten. Da Orchesterinstrumente sich im Allgemeinen mehr oder weniger doch in mittleren Frequenzbereichen bewegen, beziehungsweise die mittleren Frequenzen viel mehr zur Wirkung kommen als die ganz hohen oder die ganz tiefen. Und dann kommt noch eine Sache dazu, dass ein Raum nur noch dazu gehört. Gerade die Stereophonie bietet ja in der Beziehung solche großen Möglichkeiten. Und solche Dinge sind eigentlich dann die Dinge zum Träumen, zum Schweben. Wenn die Signale bearbeitet werden mit gewissen Effekten, mit Phasing oder wenn eben da so ein bisschen was assoziiert an Grotte oder an Nebel oder so, ja. Das sind solche Dinge, die so dann vielleicht auch Klangbilder schaffen, so wie man das von Bildern her kennt, die Caspar David Friedrich gemalt hat.
Ist mein Eindruck richtig, dass mit dem Palastkonzert 1980 von Tangerine Dream das ganze Equipment nicht komplett nach West-Berlin wieder zurückging, sondern dass dann hier einiges abgeladen wurde?
Ja, der Prophet 5 blieb hier.
Musst du mal erklären, was das ist.
Na, das ist einer von den Synthesizern, die also die Lucky dann von Edgar Fröse abgekauft hatte. Und wir hatten ja immer kein Geld, das war auch nicht so einfach, ne? Dass man dann immer dann die Kohle aufbringen musste.
Vor allem wollten die auch kein DDR-Geld haben, oder?
Ja, du sagst es, ja. Und wir hatten aber auch schon angefangen, das Haus zu bauen. Also ich habe mein Geld verdient für die Arbeiter und habe auch selber mitgemauert, weil ich mal Mauer gelernt hatte. Während der Abiturzeit war damals zur DDR so eine Phase, wo man während der Abiturzeit auch einen Beruf lernen musste, um den Kontakt zur werktätigen Bevölkerung zu verinnerlichen, sage ich mal. Aber ja, es war sehr nützlich.
Es war nicht nur eine Phrase, sondern es hat auch genützt.
Ja, aber das Konzert von 1980 von Tangerine Dream hat der Lucky initiiert. Der hat dafür gesorgt, weil das Kulturministerium auch dafür war, das Politbüro und Kulturministerium, die waren immer ein bisschen also sagen wir nicht befreundet, sagen wir mal so. Mhm. Dann konnte man die Spielräume so ein bisschen ausnutzen. Und das hat der Fröse dem Lucky auch nicht vergessen, dass sie da spielen konnten. Nur, ob man das heute sagen darf, weiß ich nicht. Aber Lucky war sehr enttäuscht, weil er merkte, dass da vieles eben nicht live war, was sie gemacht haben. Ne?
Vor allem wurde auch hinterher repariert auf der Platte. Ich habe nämlich damals heimlich, das kann ich jetzt transparent machen, mitgeschnitten. Mhm. Also so ein, würde man sagen, Raubmitschnitt gemacht. Mhm. Ne? So. Und das habe ich dann damals verglichen mit der Schallplatte, die veröffentlicht wurde von Tangerine Dream unter dem Titel Quichotte, glaube ich, hieß die. Und dann merkte ich, dass da noch Sachen reingemischt wurden im Studio hinterher, dass das also nicht wirklich ein echtes Live-Konzert war.
Ne? Naja, aber es war auch so noch, dass das natürlich die so eine Truppen wie Edgar Fröse bestens Bescheid wussten, was Vermarktung betrifft. Die haben dieses Konzert ein wenig verändert und da war es nicht mehr das Original und sie konnten es veröffentlichen. Hm. Den Mitschnitt von Lucky konnte man nicht veröffentlichen, weil es war ja dann Eigentum des Rundfunks, 43 Jahre lang. Ne? Wenn wir, ich hatte schon vorgehabt, wenn ich nehme das, ich habe ja auch das Band da gehabt.
Du sprichst jetzt von dem DDR-Jugendkonzert vom 26. Mai 1983.
Ja, genau, von dem spreche ich gerade. Ne? Das war, und wenn wir da hinterher gesagt hätten, Mensch, komm, Andy Bicking, tut sie nochmal drauf für irgendwo, dann ist es eben nicht mehr das Original.
Genau.
Das hat eben Edgar Fröse gemacht. Der hat das einfach ein bisschen verändert und dann konnte er es vermarkten.
So.
Das waren die Unterschiede, aber das ist nicht so das Problem, was wir gerade besprechen. Aber Lucky war ja schon länger befreundet mit Edgar Fröse, das heißt, Edgar wurde auf Lucky aufmerksam und kam hierher in unsere Wohnung. Hier saß er auf diesem Sofa, ja.
Aber es braucht auch doch einen Impuls, um zu sagen, als Lucky, der erfolgreich war am Klavier, der erfolgreich war, auch mit, ich sag mal, Interpreten wie Angelika Mann zu arbeiten, plötzlich völlig das Genre zu wechseln. Was war denn der Impuls? Weißt du das noch?
Na, weißt du noch, ja. Die vierte Platte, die hieß Das kein Reif. Da hörst du schon, dass da andere Klänge sind. Da hat er schon angefangen, also sag mal in sphärischen, also in solche Musiken einzuspielen, die nicht mit einem ganz normalen Instrumentarium herzustellen waren, denn er hatte schon das Mellotron gehabt zu der Zeit. Mellotron, das war Synthesizer war es nicht, aber...
War das mit Bandschleifen drin?
Ja, so eine Bandschleifen drauf, ne? Und das liebte er abgöttisch und das war wahnsinnig teuer von Fischer abgekauft. Und da fing er schon an, in anderer Weise seine Komposition zu machen. Und das hat ihn auch furchtbar angekotzt, muss ich mal sagen, im Monat so mindestens 20 Konzerte zu machen. Er war Komponist und er hat gesagt, ich bin doch kein Papagei, immer das Gleiche. Das hat ihn schon längst nicht mehr befriedigt. Das ist am Anfang mal ganz schön, so berühmt zu sein, aber er war Komponist mit Leib und Seele und er wollte komponieren, Musik machen. Und das hörst du schon auf dieser letzten Platte, Das kein Reif. Mhm. Da fängt das schon an. Und danach hat er ja auch aufgehört und hat dann sich nur noch der Elektronik gewidmet, beziehungsweise alles, was er konnte. Und bis dahin, er hat ja von 5 Jahren an Musik gemacht, nie was anderes. Einzubringen in die Musik für Kinder. Die war ja auch eine besondere Musik vom hohen Niveau. Und wenn man die Lieder singt, merkt man, oh Gott, da springt ja in den Harmonien hin und her. Das ist also nicht Stubekammerküche, das war schon ein richtiges Kunstwerke an Komposition.
Nun kommen wir mal zu dem Stück, was du ausgebuddelt hast, das DD64-Konzert, was ich schon erwähnte, vom 26. Mai 1983. Da gab es die DD64-Jugendkonzerte schon 7 Jahre. Die wurden im Januar 1976 ins Leben gerufen. Das waren Anrichtskonzerte. Ich glaube, so die teuerste Karte kostete so 48,30 Mark, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Nein, teuer war das nicht. Weil
die Erzählten schon, ja.
Nee, weil da waren 6 Konzerte mit abgegolten. So. Das war ein Anrechtskonzert für 6 Konzerte.
Na, das ist ja natürlich
ein Schnäppchen. Und wie gesagt, das war der teuerste Sitzplatz. Und das war immer so ein bisschen Lotto. Ich kann mich noch erinnern, dass man nie wirklich wusste, was, also es war ein Anrecht, ne? So wie man es aus der klassischen Musik her kennt, wenn man dann hatte man das einfach gekauft.
Oder lass dich überraschen nach dem Motto.
Ja. Genau, und hatte dann auch keine Gelegenheit, so auch zu sagen, nee, da gehe ich nicht hin, ne? Weil man hat ja ein Anrecht und hat sich also auch überraschen lassen, positiv wie negativ. Und dieses Konzert war insofern interessant, weil mit dem Konzert von Tangerine Dream natürlich auch gemerkt wurde, dass das ein Genre ist, was massenkompatibel ist. Ne? Also es gab ja auch später, glaube ich, Pont. Stern Meißen hatte auch schon versucht, mit Mussorgskys Bilder einer Ausstellung, so ein bisschen auch mit viel Keyboard, so die Richtung einzuschlagen. Und weißt du noch, wie dieses Konzert dann zustande kam? Weil da ist ja auch noch jemand dabei, der, wo man eigentlich gar nicht vermutet, dass er dann auftaucht. Ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber ein berühmter Saxophonist taucht dann plötzlich auf. Wie ist die Konzeption dafür entstanden?
Nun, wir haben ja hier zu der Zeit schon Platten für Kinder gemacht. Also die erste war schon durch. Jetzt mit Traumsommerbaum war halt wieder etwas als Ziel gesetzt, was er machen wollte. Und Latja war auch Jatzer. Der hat ja auch gerne noch bei Jatzkonzerten mitgespielt. Und so hatten wir auch, das kann man ruhig sagen, Andreas Beking, der war dann 19. Und der stand hier im Raum und spielte wie ein Feind. Man sagte, er mal den verglichen, der spielt wie Graswurm, aber den kennt heute kein Mensch. Hm. Und Lucky war ganz begeistert. Ne? Ja, Lucky war ganz begeistert von diesem Beking. Und es kam noch dazu, dass ja Lütte bis dahin in Luckys Band gespielt hatte. Und Lucky hat dafür gesorgt, dass sie eine neue Band kriegt, dass sie also weiterarbeitet. Auch wenn er nicht mehr jeden Tag auf der Bühne steht mit ihr oder halt so oft, wie es bis dahin üblich war. Und da haben wir Andy Beking und noch zwei andere Musikanten von ihrem Direktstudium aus Leipzig nach Berlin geholt, ins Fernstudium, damit wir mit den Lütten arbeiten konnten. Und ich war dafür zuständig, vom Komitee für Unterhaltungskunst kriegte ich diese merkwürdige Anweisung, du sorgst jetzt für diese Jungs. Naja, die habe ich dann früh zur Schule gebracht, dann sind die vorne rein, hinten wieder raus. Und so haben wir uns mit Andy Beking auch nicht nur angefreundet, er war einfach einer, auf den Lucky großen Wert legte. Weil das war er. Er kannte doch dessen Vater noch, Sigi Beking. Und
da kommt auch wieder diese Idee heraus, dass es Musik mit elektronischen Mitteln eben nicht nur, und er sagte ja auch in dem Interviewausschnitt eben, dass man ein Orchester ruhig von einem Orchester spielen lassen sollte und ein Saxophon von einem Saxophon, obwohl er hier eine Klarinette in unserem Beispiel nachgemacht hat, die man heute noch viel täuschender nachmachen könnte. Aber es war ihm schon wichtig, dass die menschliche Komponente nicht hinter den Synthesizern und den vielen Kabeln und den Leuchtdioden verschwindet. Ne? Und dafür gibt es nicht nur eine CD, sondern du hast auch noch eine herkömmliche, sagen wir mal, Schallplatte pressen lassen. Was war der Hintergrund dafür? Weil das einfach zu klein und nicht repräsentativ genug ist? Oder warum gibt's jetzt noch eine Vinyl davon?
Na, die Vinyl war am Anfang, die CD kam hinterher. Es war von Anfang an geplant, eine Vinyl zu machen. Und die habe ich machen wollen zu Luckys 80. Geburtstag. Ich dachte, ich schenke meinem Schnuppelchen jetzt etwas, wo das sich ganz toll freuen würde. Und gebe einen Haufen Geld aus dafür. Und ich lasse mal 300 pressen, und mache dieses Konzert. Ich wusste, es heißt Palastkonzert, wusste ich gleich. Habe mir also auch die Firma gesucht, wo ich es machen kann.
Wer macht sowas heutzutage noch?
Also die es veröffentlichen, die es verbreiten, das ist Silence Broken in Hamburg. Die hatten davor schon, ich habe ja schon aus dem Nachlass, ich schweife jetzt nicht ab, ich komme zurück, zwei Electronics von Lucky aus dem Nachlass veröffentlicht. Einmal Jazztronics und einmal Zwischen der Stille. Und das hat gemacht Broken Silence in Hamburg. Und die haben auch noch gleich mitgenommen die 613 Bahn als Neuveröffentlichung. Und das war 2019. Also die hatten mich auf dem Fokus und als ich sagte, ich mache jetzt hier sowas, die sagten sofort, Moni, alles zu uns. Und so entstand dieser Vinyl, das Vinyl sagt man, ja. Ich würde mal die Vinyl sagen, nein, das Vinyl, die Schallplatte.
Eigentlich korrekt, glaube ich, chemisch, wenn man es Polyvinylchlorid nennt. Das ist
toll, ja.
PVC, ist, ne?
Ja, richtig.
Ja. Plaste und Elaste aus Schkobau.
Ja, das kenne ich auch noch richtig.
Aber da ist, glaube ich, mehr drin als nur PVC. Ne?
Und ich habe also 300 pressen lassen und dachte, na gut, das Geld kriegst du eh nicht wieder drin. Aber die werden die schon verkaufen. Die ging weg sofort. Es kam sofort eine Nachpressung. Jetzt sind wir inzwischen bei 1000. Also ich habe nicht gedacht, dass das so eine Nachfrage, so ein Erfolg wird. Es ist natürlich ein Kulturgut, was ich da auf den Markt gebracht habe, gerettet habe. Und
aufgezeichnet, muss man dazu sagen, wirklich von den super Toningenieuren des Palastes der Republik.
Ja, und es ist nichts dran geändert. Ich muss sagen, die Platte, das hat auch der mein Schmittel. Schmittel ist der, der so eine Sachen auf ein Glas macht, so würde man sagen, übertragen kann. Und da ist nichts dran geschönt, es ist nichts aufgehübscht, es ist nichts verändert. Es ist das Originalaufnahme vom Palast der Republik.
Thank you.
Das vollständige Interview also wie angekündigt in der Grünen Hölle Nummer 3 mit der Unterzeile Dokument, weil da kommt dann in voller Länge auch das uralte Interview, was ich mit Reinhard Lacomi vor über 44 Jahren aufzeichnen konnte.
Mein Lieber, wie fühlt denn sich das an, wenn man sagt, ich habe schon vor 44 Jahren mit Person XY ein Interview aufgenommen?
Na, vor allen Dingen am selben Ort. Ich saß ja genau da, wo dieses Interview aufgezeichnet wurde. Was ein bisschen komisch war, weil man hat das Gefühl, das ist so...
Das war ja, gestern,
so,
ja?
Ja, so ein Wimpernschlag der Geschichte. Außer, dass man selber weiß, dass man das, also dass da extrem viel Zeit vergangen ist, weil man ja auch viel erlebt hat. Aber es ist schon komisch. Also die Vibrations waren noch da. Lucky stand da ja auch als Büste, als weiße Büste. Und auch auf dem Kamin war so ein Gemälde von ihm, was ein bisschen erinnert hat an das erste Plattencover von ihm. Und man spürt, er ist irgendwie da. Ich bin jetzt nicht irgendwie so extrem religiös.
Du bist kein Esoteriker, alles an. Du bist ja
auch das nicht. Ich glaube schon, dass der Tod genauso ist wie das, was wir vor der Geburt erlebt haben, nämlich dass da nichts ist. Ne? Ja. Oder kannst du dich noch erinnern, wie es vor der Geburt war?
Weiß nicht, manchmal träume ich davon, dass ich vor 300 Jahren Spindeltaschenuhren repariert habe, aber vielleicht habe ich auch einfach nur eine Macke. Also ist alles möglich. Nee, das kann ja sein. Wir wissen es nicht.
Das kann ja sein. Ja. Also es gibt ja Leute, die an Reinkarnation glauben. Mir fehlt da immer noch so ein bisschen der rationale Beweis dafür. Ich glaube eher, es ist so, dass da nichts ist einfach. Und vielleicht hat man, jetzt erinnere ich mich gerade dran, als ich Jugendlicher war, hatte ich die Theorie, dass es ja nur alles eine Frage von Raum und Zeit ist. Ne? Also wann fügen sich nochmal alle meine Atome so, wie ich sie in mir habe? Das ist ja völlig egal. Also irgendwann ist ja der Zufall dann wieder so, dass das klappt. Und ob das nun 10 Milliarden Jahre sind, 100 Milliarden Jahre, eine Billion Jahre, ist ja egal. Also es könnte durchaus sein, dass es sowas wie Reinkarnation gibt. Aber man kann sich nicht mehr daran erinnern, weil das, was Erinnerung ist, ich glaube, nicht so einfach zu rekonstruieren ist, sondern das ist dann vielleicht eher der Körper oder das Ich-Bewusstsein. Aber das führt jetzt ein bisschen weg, mein Lieber. Wir wollen vielleicht noch darauf hinweisen, da können wir gerne mal noch eine Folge mit Leuten machen, die sich da auskennen, inwieweit Zufall und Notwendigkeit auch im Weltall wirken und dass sich Atome nochmal genauso fügen, dass das nochmal so eine Sonne geben wird mit Mars, Venus und so weiter und mit den Abläufen und den Zufälligkeiten. Denn alle deine Eltern, also die Eltern vor deinen Eltern, ja, und die Eltern wieder, müssen ja zur selben Zeit irgendwie, du verstehst schon. Aber wir haben nächste Woche jemanden in der Medienhölle, der ein Jahr raus ist aus dem aktiven Berufsleben beim RBB.
Ja, das bist nicht du, lustigerweise, ne? Sondern eine
Weil
noch
ich ja
größere,
noch nicht ein Jahr draußen bin.
Ja, na, ach so, ja. Ja, stimmt, ein halbes Jahr.
Ja. Und der macht jetzt Radio und der hat vor allen Dingen mit mir zusammen ein lustiges Videodokument erstellt, auch etwa vor einem Jahr aufgezeichnet. Wir gehen beide in die Kellergänge des RBB, wo irgendwie gefühlt 20 Jahre keiner war, denn der Sauerstoff war extrem gering. Egal, jedenfalls waren wir unter Studio A, B und C. Und das war schon interessant, also zu sehen, was da möglicherweise auch demnächst weggebaggert wird, wenn oder anders genutzt wird, wenn das Fernsehhaus beim RBB Berlin, also das alte SFB-Fernsehhaus, verkauft wird, was ja die Absicht ist zumindest.
Ich war ja für so ein kleines Eingangsinterview dabei und es war einfach schön, ihn wiederzusehen, ihn zu quatschen. Uli Zelle ist noch voll im Saft und es lohnt
sich. Da ist der Name gefallen. Uli Zelle also nächste Woche, also sehr ausführlich, muss ich sagen, in Bild und Ton.
Tja, und liebe Medienhölle, Zuschauer und Zuhörer natürlich, vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu ehren, Sie wissen schon.
Vergessen Sie nicht, vergessen Sie nicht, vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden.
Vergessen Sie nicht.